So. Ja. Jetzt ist es ganz still. Genau. So war es auch gemeint, dass es ganz still ist. Genau. Da müssen wir noch gucken. Welches Mikro nimmst du?
Das blaue. Das
ja. Sollen wir es dir noch weiter runterschrauben?
Nö, das funktioniert. Blau?
Ja.
Ist grün.
Ja, der Ploppschutz ist schon grün, aber es hat einen blauen Punkt drauf und deswegen weiß ich, dass ich die blaue Stelle hochziehen muss und nicht die rote hier auf dem Mischpult. Aber wir können es trotzdem noch, sonst musst du hoch sprechen.
Naja, ich habe es eigentlich gerade hochgedreht, damit es mir nicht irgendwie, keine Ahnung, ach, ist egal. So? Wunderbar, perfekt. Super.
Genau, ist ein dynamisches Mikrofon, also richtig schön reinbeißen. Ja, wie ihr hört, sind wir heute nur zu zweit. Die anderen haben uns alle verlassen oder sind mit dem neuen Termin nicht zurechtgekommen, der heute ausnahmsweise auf Mittwochabend gelegt worden ist, weil ich morgen keine Zeit habe oder sogar wir morgen keine Zeit haben.
Genau.
Von daher haben wir kurz entschlossen, das an einem Mittwoch zu machen und ich denke mal, wir machen heute nicht so lange, jedenfalls keine 2 Stunden, weil zu zwei Stunden schwierig. Und zudem haben wir noch ein anderes kleines Problem. Ihr habt es vielleicht gehört oder ihr habt die Abwesenheit davon vielleicht wahrgenommen. Der Startsound hat gefehlt, was daran liegt, dass der Rechner, der den normalerweise abspielt, irgendwie zu Schrott gegangen ist. Und deswegen gibt es heute auch keine Musik in der Sendung. Manche Hörer wird das vielleicht freuen, andere sagen jetzt, oh, was, dabei habe ich so viel eingeschickt. Ja, das tut mir auch leid und ich hoffe, wir kriegen den Rechner bis nächste Woche repariert. Versprechen kann ich es nicht, aber wir sind dabei, das zu tun und ja, jetzt erstmal ein neues Mainboard bestellt und so weiter und so fort. Und hoffe mal, dass der Rechner irgendwie bald wieder richtig tut. Und ja, das nur zu den Internen hier, warum es heute keine Musik gibt. Und ich bin es total nicht gewöhnt. Wir sind also, ich kann ja nochmal so anfangen, wie wir sonst immer anfangen. Hallihallo und herzlich willkommen zu Radetux et Horaz, Ausgabe 83. Heute mit Frank, hallo.
Hallo.
Und mit mir, ich bin Ingo und wir haben so ein paar Themen vorbereitet. Unter anderem telefonieren wir nachher noch mit Hendrik und wir reden über Fedora 12 und ansonsten über alles, was uns so die letzte Woche über den Weg gelaufen ist. Vielleicht nicht alles das, was in der Wave steht. Wir werden wahrscheinlich wieder doch einen Teil wieder in nächste Woche kopieren. Aber ein paar Sachen davon nehmen wir schon heute mit in diese Sendung. Ich weiß nicht, womit sollen wir anfangen? Frank, willst du oder soll ich irgendwas vorschlagen? Wir machen das heute immer basisdemokratisch hier.
Basisdemokratisch.
jeder darf sagen, was er gerne will. Oder auch nicht. Ja, ich sehe schon.
Nein, es ist ja eigentlich gerecht, wenn ich jetzt ein bisschen was erzähle, nachdem du die ganze Einleitung gemacht hast.
Ich habe ja nichts gesagt. Das ist ja das Schöne. Ich habe 10 Minuten geredet, aber noch nichts gesagt.
Ja.
Also nichts, was die Hörer nicht schon wussten.
Bist qualifiziert für Radio.
Genau. Oder für irgendeine Werbeverkaufsshows. Die sagen auch immer nichts, außer, kauft das Produkt. Es ist scheiße, aber kauft es.
Hm. Ich könnte was zu Speedy erzählen, unter der Voraussetzung, dass es überhaupt so heißt. Also S-P-D-Y.
Ja, ich glaube, spricht man Speedy aus.
Speedy Gonzales. Speedy ist eine Entwicklung von Google, wie so vieles. Google ist ja das sehr umtriebig und versucht ja sehr oft Dinge neu zu erfinden, die es eigentlich schon gibt, mit dem Anspruch, das besser zu machen. Wave ist ja das aktuelle Beispiel, aber jetzt aktuell auch Speedy, und zwar ist Speedy ein neues HTTP. Also man hat sich... Was?
Juhu, ein neues HTTP.
Ja. HTTP ist ja das, was vorne im Browser, in der Adressleiste also so komisch rumsteht, was irgendwie sowas wie Internet bedeutet, glaube ich viele Leute. Aber es handelt sich da ja eigentlich, die meisten werden es ja schon wissen, um das Übertragungsprotokoll, also die Sprache, die zwischen Browser und Server gesprochen wird. Und da hat sich Google gedacht, naja, ist jetzt auch schon 20 Jahre alt, das geht besser. Und da haben die einen Vorschlag jetzt gemacht, Für eine neue Version oder ja, eine komplett neue Sprache, komplett neues Protokoll. Nennt sich Speedy und hat den Anspruch, man erkennt es am Namen auch schon, hauptsächlich schneller zu sein als HTTP. Also es gibt da wohl so einen Test-Server und einen Test-Client. In Google Chrome ist es natürlich eingebaut, wo man sowas schon ausprobieren kann. Das habe ich jetzt nicht gemacht, ich habe ein bisschen was drüber gelesen. Weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll. Also das Gute ist natürlich, dass man so eine alte Technologie, in Anführungszeichen, im Internetalter ist ja 20 Jahre uralt, jetzt nochmal verbessert. Super. Es gibt ja auch da eigentlich gar keine Kompatibilitätsprobleme, weil irgendwelche Speedy-Server, die werden einfach zukünftig auf einem anderen Port hören. Also keine Ahnung, vielleicht irgendwie Port 81 statt 80 oder sowas. Dann ist es total kompatibel und da gibt es gar keine Probleme, dass dann irgendwelche Browser nicht gehen oder irgendwelche Server nicht gehen.
Das klingt jetzt ein bisschen ironisch und sarkastisch, oder?
Nee, nee, finde ich schon. Also,
Also
ich mein,
in meinen Ohren schon. Also
ja, du meinst, man sollte vielleicht erstmal die Vorteile beschreiben, bevor man sagt, dass es nicht wehtut. Ja,
ja, sag, genau.
guter Punkt, ja. Ja, also Vorteile sind beim HTTP-Protokoll gibt es ja einen Header-Bereich und eigentlich einen Content-Bereich. Und da gibt es ja schon eine Verschlüsselung. Eine GZIP-Verschlüsselung wird da ja verwendet, optional. Hat allerdings das Problem, dass nur der eigentliche Inhalt verschlüsselt, Entschuldigung, komprimiert. Habe ich gerade Verschlüsselung gesagt?
Ja,
Gut,
egal.
falsch. Ich wollte eigentlich von Komprimierung sprechen. Der Content wird komprimiert, aber der Header nie. Das heißt, da geht einiges unverschlüsselt über die Leitung. Und jetzt haben die sich gesagt, warum sollte man nicht einfach alles verschlüsseln? Und im Protokoll ist es vorgesehen, dass einfach komplett alles gezippt oder ich weiß nicht genau, welches Format verwendet wird, ist auch egal. Das heißt, es ist alles ein bisschen schneller. Es geht weniger Bits über die Leitung, bis die Seite da ist.
Ja, aber dafür habe ich natürlich an beiden Punkten irgendwie mehr CPU-Last. Ich
Genau.
muss es ja erstmal verpacken und auf der anderen Seite wieder auspacken.
Das stimmt. Aber das wäre noch nicht mal das größte Problem, was CPU-Last angeht. Es gibt ja noch eine zweite Entscheidung, die natürlich erstmal grundsätzlich toll ist, und zwar, dass eigentlich immer SSL benutzt werden soll. Das heißt, alle Abrufe, alle Datenübertragungen sind verschlüsselt, was natürlich toll ist, aber das erzeugt mal richtig CPU-Last auf dem Server. Also derjenige, der schon mal einen Server betrieben hat, der ein bisschen mehr Traffic hat, der weiß, dass SSL um viele Faktoren mehr Last erzeugt als nicht SSL. Aber natürlich unter Datenschutzaspekten total super und
Ja, vor allem, weil die Leute machen, müssen sich jetzt nicht mehr einen Kopf machen. Also vorher gibt immer die Unterscheidung und so. Es ist si immer sicher, egal was du machst, ja. Also
stimmt.
man muss den Leuten nicht
Naja.
beibringen, bitte tut da vorne ein HTTPS rein, weil wenn ihr euch über Twitter, Facebook, bla, Co., ich meine, die meisten bieten einen verschlüsselten und unverschlüsselten Zugang an, ja, muss man den nicht irgendwie einbläuen, jetzt immer mit HTTPS reinzugehen. Die meisten machen es eh nicht. Wie man dann immer daran sieht, dass auf irgendwelchen Konferenz-WLANs plötzlich böse Hacker am Werk waren, die irgendwie die Passwörter ausgelesen, ausgehackt haben, was ja einfach ja nicht so wahr ist, weil sie haben einfach mitgeschnitten und wird halt unverschlüsselt übertragen. So what?
Das stimmt.
Also das wäre von der Seite schon ein Vorteil. Der User muss sich nicht mehr darum kümmern, es wird immer verschlüsselt.
Ist auf jeden Fall ein Vorteil. Also bei dem ganzen Sicherheitsthema, ich weiß gar nicht, ob wir da so tief einsteigen sollen. Da denke ich mir natürlich immer, da muss man auch, also da ist einfach der Benutzer auch ein bisschen zum Mitdenken, ist da einfach mal aufgefordert, weil nur weil jetzt irgendwas SSL verschlüsselt ist, heißt es ja nicht, dass es jetzt sicher ist. Also was heißt denn überhaupt sicher? Also es gibt da ja unzählige verschiedene Möglichkeiten, wie die eigenen Daten jetzt irgendwie abgegriffen werden können. Es geht ja über irgendwie Trojaner, die irgendwie auf dem Rechner sein können, über irgendwelche, keine Ahnung, dass man unsichere Passwörter verwendet oder dass, keine Ahnung, auf dem Server irgendwelche Sicherheitslücken da sind. Also da gibt es ja unzählige Dinge, die im Internet, sage ich jetzt mal, unsicher sein können. Also natürlich super, dass es SSL ist, aber also man kann jetzt deswegen nicht dem Benutzer sagen, das hat SSL, alles super, mach dir gar keine Gedanken mehr wegen irgendwas.
Naja, und was ist jetzt mit den ganzen, ja, Servern und Browsern und so, die das ja theoretisch alles unterstützen müssten? Ich meine, okay, Google ist schon eine Instanz im Internet, aber hey, das ist alles irgendwie organisch gewachsen und von HTTP gibt es so viele Erweiterungen. Wenn ich jetzt nur mal WebDAV oder sowas erwähne oder andere Protokollerweiterungen, das müssten sie ja alles nachimplementieren oder halt gleich am Anfang besser machen. Oder wie stellen die sich das vor?
Also das müsste man ja nicht alles, also das ist ja gerade das Schöne, es muss jetzt nicht auf einen Schlag irgendwie umgestellt sein. Das kann einfach parallel dazu existieren. Also die wenigsten werden es können, aber es gab ja früher auch noch ein
Groover.
Protokoll namens, genau, ein Goofer.
Ja, und was hört man davon heutzutage
Ja,
noch?
nichts. Es ist
Ja.
natürlich, natürlich überholt. Aber also es kann durchaus, man kann durchaus verschiedene Dienste oder Protokolle oder Server-Ports parallel betreiben und der Benutzer bekommt eben das, was er möchte. Also dann hat man vielleicht einen modernen Browser, der Speedy unterstützt und hat dann die Speedy Connection im doppelten Sinne. Oder eben nicht. Also das tut überhaupt nicht weh, das gibt da keine Probleme.
Also ich meine, für uns Techies ist es jetzt nicht so schlimm, ja. Wir geben dann davor vielleicht statt HTTP Doppelpunkt Doppelslash geben wir SP, was STP, Y, Speedy, Dingsbums, Doppelpunkt Slash Slash ein. Ja, und kriegen dann vielleicht einen, kriegen irgendwie dieselben Sachen, bloß viel cooler irgendwie. Aber hallo, du willst doch nicht jemandem erklären, dass er wirklich HTTP Doppelpunkt Doppelslash. Das geben die meisten ja nicht ein, ja. Die Webadresse bei denen ist www.irgendwas.com.de, so whatever. Die kümmern sich doch nicht, was das für ein Protokoll ist.
Ganz genau.
Das heißt also, die werden das nie benutzen, wenn nicht
Nö.
plötzlich alle Browser sagen, wir nehmen nicht mehr HTTP, sondern wir stellen jetzt langsam um und nehmen standardmäßig den neuen Dienst.
Nee, das stimmt ja nicht. Also das wäre dann vermutlich das Standardprotokoll. Das heißt, wenn der Benutzer www.yahoo.com oder irgend sowas eingibt, dann könnte es ja so sein, dass der Browser erstmal den Speedy-Port versucht und merkt, da ist jetzt ein Speedy-Server oder nicht, und dann macht er eben ein Fallback auf HTTP. Also das ist ja denkbar. Was ich mir jetzt allerdings gerade frage, ist, wie ist denn das, wenn man jetzt so feste Links auf irgendwelchen Webseiten hat? Wenn jetzt man eine Webseite hat und jetzt steht jetzt irgendwie HTTP, Doppelpunkt, slash, slash, Blog, radiotux.de. Springt der Browser dann dahin oder probiert er dann erstmal einen Speedy-Port? Ignoriert also die Adresse. Jetzt könnte man sagen, ja, probieren wir erstmal den Speedy-Port, dann ist da nichts und dann nimmt man die HTTP-Adresse. Nur ist ja gar nicht sichergestellt, dass der Speedy-Server denselben Inhalt ausliefert wie der HTTP-Server. Das sind ja verschiedene Dinge. Also da gibt es wahrscheinlich spannende Sicherheitsprobleme. Es fällt mir gerade so ein bisschen auf.
Das haben Sie jetzt gerade sich so mal vorgestellt, oder?
Genau.
Ich überlege gerade, wie alt ist IPv6?
Oh je. Über 10 Jahre, ja,
Ja.
es ist
Wie
über zehn
viel
Jahre.
Prozent benutzen es? Und da gibt es dann tatsächlich demnächst in ein, zwei Jahren den Grund, tatsächlich IPv6 benutzen und also zu benutzen. Und ich sage, das wird nichts. Sorry, also die Menschheit ist träge und da muss mehr als Google kommen. Das ain't gonna happen. Also, wird nicht passieren.
Bin ich
Ich
gar nicht so
bin
sicher.
doch.
Nee, also bei IPv6 ist ja das Problem, da brauchst du ja neue Konfigurationen in dem kleinen Server, du brauchst auch neue Hardware, du brauchst neue Router, DSL-Zeug und das ganze Tunneling, so von alten zu neuen Adressen und zurück, das ist ja alles schwierig oder geht gar nicht. Also dabei hat man so ein bisschen so einen richtigen Migrationspfad vergessen bei IPv6. Das ist hier total anders, glaube ich. Also.
Es ist vielleicht ein Stück leichter, aber trotzdem müsste jeder Webserverbetreiber, wie viele Webseiten gibt es, wie viele Webserver gibt es, Millionen, Milliarden, gehen wir mal von einer Milliarde aus, die müssten ja alle einen Speedy-Server aufsetzen. Und alle Leute, guck mal, wie viel Prozent benutzen immer noch den Internet Explorer 6?
Es könnte ja einfach
Wie alt ist das Ding?
im nächsten Apache könnte es einfach drin sein.
Ja, super, dann benutzen es.
Und dann ist es irgendwie in einem Jahr, hat es dann jeder. Naja, sagen wir mal in 2 oder 3 Jahren. Und Browser muss man sowieso ständig updaten, weil die ja unsicher sind. Also.
Ja, habe ich doch gerade gesagt, wie viele Nutzer benutzen immer noch Microsoft Internet Explorer 6.0, obwohl das Ding irgendwie gefühlte 30 Jahre alt ist? Ja,
Tja.
das sind immer noch zu viele.
Ich finde die Idee grundsätzlich schon toll. Wobei ich jetzt, also die Vorteile, die jetzt beschrieben sind, die hauen mich bisher noch nicht so wirklich um. Also, es ist ja der Hauptvorteil, ist ja wirklich die Geschwindigkeit. Und da wird gesagt, der Header wird komprimiert. macht aber nur so ein paar Prozent aus der übertragenen Datenmenge. Wenn es irgendwie große Bilder oder sowas hat, dann bringt das überhaupt gar nichts. Ein JPEG ist ein JPEG und ob da jetzt oben drüber noch irgendwie 50 Byte Header sind, das macht eigentlich überhaupt nichts. Ein zweiter Vorteil, der noch gesagt wird, ist, er macht eine, wird eine Connection zum Server aufgemacht und da wird dann auf einen Schlag mit einem Rutsch HTML, CSS und alle eingebetteten Bilder übertragen. Das verstehe ich nicht so ganz, weil es gibt ja bisher auch schon diese Keep-Alive-Connections, wo mit einer Connection dann auch mehrere Dinge auf einmal vom Server zum Client fliegen. Deswegen so ganz überzeugend finde ich es nicht. Also bei mir als Webentwickler, mir würden da ganz andere Dinge einfallen. Also zum Beispiel endlich mal ein richtiges Session-Management, was im Protokoll eingebaut ist. Da wird mir diesen ganzen Quatsch mit diesen Session-IDs an die URL anhängen und dann später mal schauen, ob jetzt vielleicht der gesendete Cookie akzeptiert wurde oder nicht und dann die Session-ID wieder wegmachen. Und das ist ja alles total doof. Und sowas könnte man in HTTP ja einbauen. Das würde mich total freuen.
Tja. Ja, gut. Ich meine, wird ja jetzt auch nicht der endgültige Entwurf sein. Also im Chat wurde gerade übrigens gesagt, also HTTP Version 1.1 ist von Juni 1999 und IPv6 ist vom Dezember 1998, also über 10 Jahre. Und wie gesagt, das benutzt irgendwie noch fast keiner. Also ich bin da skeptisch. Ich meine, klar, muss ja noch nicht in Stein, nee, wie sagt man, in was gegossen sein? In Eisen gegossen, oder?
Wie war der? Nicht.
Passt nicht. Scheiße.
Weiß nicht.
In Stein gemeißelt vielleicht eher.
Ja, genau.
Ja, so sagt man das. Ich komme mir fast vor wie jemand, der noch nie Deutsch gesprochen hat. Gut, also in Stein gemeißelt sein und kann ja noch geändert werden. Also sicher, sie haben jetzt mal einen Entwurf gemacht und schauen wir mal. Ja. Aber bevor das nicht große Hoster anbieten und der Apache irgendwie eine Speedy irgendwie Version eingebaut hat und mindestens ein paar Browser wie Firefox, Safari auf diesen Zug aufspringen, wird das nix. Und also ich kann es mir im Moment nicht vorstellen. Also ich glaube, auch wenn ich das Gute an Menschen glaube und dass manche Technologien sich durchsetzen, das ist sowas wie wir revolutionieren das Internet und das ist alles so träge und die Leute sind alle so träge. Das klappt nicht. Oder zumindest nicht die nächsten 10 Jahre. Aber wir können uns gerne in 10 Jahren hier nochmal treffen und gucken, wer die richtige Voraussage getroffen hat.
Ich würde das sogar wetten, dass es in 3 Jahren schon verwendet wird.
Echt?
Ja.
Okay. Um was wettest du?
Tja, vielleicht könnten wir wetten um eine Knoppix-CD. Da gibt es eine ganz neue.
Okay.
Kurz jetzt seit neuestem.
Um die dann in die Knoppix in 10 Jahren dann oder so.
Ja.
Oder soll ich eine von heute aufheben, die DD dann
in. Keine Ahnung. Ich wollte eigentlich nur eine Überleitung zum nächsten Thema machen.
Okay. Knoppix 6.2 ist das, ne?
Genau.
Hey, ich hab's mir gemerkt. Wunderbar. Ja, was ist denn da so tolles Neues dran? Außer, dass ich gemerkt habe, oder war die letzte Version ja auch schon, LX.de.
Ja.
Ja, gut. Nächstes Thema.
Nein. Ich habe mich okay. Jetzt hier noch informiert. Ich habe es nicht ausprobiert. Also Knoppix ist ja auch irgendwie, ist ja dafür berühmt, dass es total dufte Live-CDs sind. Jetzt ist natürlich inzwischen, sind Live-CDs heutzutage nichts Besonderes mehr. Es gibt ja Live-CDs von SUSE und Ubuntu, die wunderbar funktionieren. Meiner Ansicht nach auch ein bisschen besser vorkonfiguriert sind. Deswegen ist Knoppix heutzutage, ich weiß gar nicht, ich habe es ewig nicht mehr benutzt. Aber ich habe mich jetzt hier natürlich informiert und es steht hier im Internet, dass es schneller bootet. Knoppix 6.2 bootet wohl schneller. Was natürlich schön ist, aber es ist wahrscheinlich sowieso total lahm, weil es ja von Disk bootet.
Naja, aber es lädt ja ziemlich viel gleich in den RAM und führt es dann von dort aus. Deswegen ist es wohl relativ schnell.
Ich kann mich da nur so an heulende CD-ROM-Laufwerke erinnern beim Booten. Weiß nicht.
Naja, und jetzt mit LX.de. Also LX.de ist ja eine sehr leichtgewichtige Desktop-Environment. Und das geht wohl auch nochmal schneller als so ein behäbiges KDE quasi zu starten.
Das stimmt. Ich kann mich an so einen Vortrag von Klaus Knopper erinnern. Der war vor einigen Jahren hier mal auf der Academy, hier in Ludwigsburg, hier bei Stuttgart.
Und da war ich auch.
Da warst du auch, echt? Mhm. Ach Mensch, haben wir uns noch nicht gekannt.
Nee, haben wir uns noch nicht gekannt.
Sowas. Ja, dann kannst du jetzt da bestimmt so einen Satz fertig machen.
Ach Gott, nee.
Nein, Quatsch. Naja, auf jeden Fall hat Klaus Knopper da einen Vortrag gehalten auf der KDE-Konferenz zum Thema, warum er KDE verwendet und nicht was anderes. Und er hat da wirklich, keine Ahnung, 5-mal wiederholt, dass der einzige Grund eigentlich ist, dass man Icons auf den Desktop legen kann, was er total toll findet.
Und das geht jetzt nicht mehr.
Das fand ich irgendwie total lustig. Vielleicht geht es jetzt auch mit lx.de und deswegen ist er umgeschwenkt auf lx.de. Und
naja, gut, nee, der Grund ist schon, dass es wesentlich schneller halt bootet. Es muss halt nicht so viel geladen werden. Und
ja,
ja, wenn du nur einen Browser ausführen willst und eh die Leute die Knoppix eher verwenden, um mal irgendwie dann eine Rescue-CD oder sowas zu haben, also wofür wird, und vielleicht noch für die ganzen blinden Sachen, also diese Sprachausgabe und so, das ist schon gut, wenn man irgendwie was hat, was schnell bootet und ja, man so viel Feature-Umfang bräuchte auch nicht.
Definitiv. Tja.
Wer sich über lx.de weiter informieren will, es gibt in unseren Podcasts, Interview-Podcasts, glaube ich, ein Interview über lx.de. Kann man sich mal durchhören. Gibt es da noch nicht so lange, auch wenn das Interview schon ein bisschen länger her ist, nämlich vom Linux-Tag, aber da vielleicht mal reinhören, da kann man mehr erfahren über lx.de.
Mhm. Okay. Und lx.de kann man bestimmt auch, oder überhaupt auch Knoppix, kann man bestimmt auch mit einem Torrent runterladen.
Bestimmt.
Irgendwo.
Bestimmt. Achso, du willst ja schon wieder die nächste Überleitung machen.
Genau. Immer wenn genau irgendwelche Sätze keinen Sinn machen, im Moment ist es doch ein
Thema, so. Dann
genau. Noch weniger Sinn machen wie sonst, dann will ich auf irgendwas raus.
Genau, dann könntest du jetzt noch sagen, und der Tracker für diesen wird betrieben von meistens der Uni Kaiserslautern, ne? Und es gibt aber auch noch so einen anderen, oder gab da so einen anderen großen Tracker, und die haben sich jetzt überlegt, das irgendwie anders zu machen.
Ja, genau. Es gibt da diesen The Pirate Bay Tracker. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die meisten wissen, was ein Tracker ist.
Das Ding, was auf dem Feld rumfährt und Zeug ein.
Tracker fahren.
Genau. Und was machst du den ganzen Tag? Tracker fahren.
Genau.
Ja.
Ich merke schon dieselbe Sozialisierung. Ja. Naja, also bei The Pirate Bay denken ja die meisten an diese Webseite. Wo man drauf geht oder auch nicht, könnte man, wenn man wollte, was wir natürlich alle nicht tun, aber man könnte da drauf gehen und dann kann man da nach Dingen suchen und dann bekommt man
Knoppix zum Beispiel.
Genau, nach Knoppix, richtig, genau. Und dann klickt man da auf einen Link und dann geht der Torrent-Client auf und dann wird das runtergeladen. Aber der Pirate Bay ist ja, oder zumindest bis gestern, war es noch mehr als diese Webseite. Es war nämlich auch noch einen Tracker. Ein Tracker ist so ein Server, ein zentraler Server, an dem sich die ganzen Torrent-Clients anmelden und der vermittelt zwischen verschiedenen Menschen. Der sagt dann so, oh, du willst hier die aktuelle Knoppix runterladen, dann hast du hier, gebe ich dir mal ein paar tolle IP-Adressen von Leuten, die das gerade so haben. Frag doch da mal nach und dann geben die dir vielleicht ein paar Stückchen davon.
Genau,
das wird es dann peer-to-peer runtergeladen, also nicht über einen zentralen Server. Aber das Verzeichnis, also wer was hat, das ist in diesem Tracker drin.
Ja.
Und das haben die jetzt aber mal abgeschaltet. Tja. Sowas.
Und warum haben sie das abgeschaltet?
Tja. Naja, sie sagen natürlich, das brauchen wir jetzt nicht mehr, weil da gibt es jetzt neue Möglichkeiten. Da gibt es DHT und PEX. Das sind so zwei Torrent-Erweiterungen, die bewirken, dass man diesen zentralen Server gar nicht mehr braucht. Sondern dann sprechen die Clients direkt miteinander. Dann brauche ich nur eine IP-Adresse von einem, der den aktuelle Knoppix-CD auch runterlädt. Und der sagt mir dann alle IP-Adressen, die er so kennt. Und dann läuft das alles peer-to-peer. Also brauche ich diesen zentralen Server gar nicht mehr. Das sagen die Leute von der Pirate Bay. Das funktioniert so viel, viel besser. Und deswegen machen wir unseren eigenen Server jetzt mal platt. Es mag da natürlich noch die eine oder andere Motivation gegeben haben, die vielleicht mit einem laufenden Gerichtsverfahren zu tun hat, den Server abzuschalten. Das ist gut möglich.
Ach was.
Ja, vielleicht. Aber offensichtlich, ich wusste das jetzt auch nicht, geht es inzwischen ganz ohne diesen Tracker. Das heißt, das ist natürlich jetzt so, dass wenn jetzt der Pirate Bay irgendwann mal tatsächlich, keine Ahnung, in die Knie geklagt ist, dass es überhaupt wirklich völlig egal ist. Also letztendlich braucht man nur eine Webseite, wo diese kleinen Torrent-Dateien liegen, die irgendwo auf der, es kann irgendwo auf der Welt gehostet sein und ob das dann auch noch illegal ist, ist hochgradig fragwürdig, weil da wirklich überhaupt gar nichts Copyright-geschütztes liegt.
Ja gut, also was in jedem Fall noch illegal ist, ist, wenn ich jetzt irgendwas hochlade, was Copyright geschützt ist.
Stimmt.
Was ja das beim Peer-to-Peer immer irgendwie passiert.
Klar, aber
Gut.
als zentrale Webseite wie der Pirate Bay,
Ja,
da
okay.
mache ich wirklich, da habe ich dann noch so einen MD5-Hash auf eine Datei. Das ist jetzt sicherlich nicht irgendwie verboten.
Okay. Also ganz habe ich es noch nicht verstanden, was sie da jetzt machen, aber ja, ich meine, man muss ja immer noch, man muss doch immer noch mindestens einen haben, der einem mal ein Stück gibt und einem mehr Leute dann mitteilt, oder? Also ich meine, irgendeine Stelle muss ich ja haben, hey, ich will die Datei haben, ja, dann geh mal zu dem. Also wo soll ich ihn herkriegen? Ja, den ersten, den ich fragen muss. Das habe ich noch nicht ganz verstanden.
Ja, also im Detail bin ich da jetzt auch nicht etwas überfragt. Überfragt.
Überfragt. Ja.
Da gibt es einen ganz tollen Chaos Radio Express Podcast zu dem Thema.
Ist da auch über die Sachen gesprochen werden?
Ja, da
Ja,
gibt es
okay.
diese Peer-to-Peer-Erweiterungen, die sind da besprochen. Ist jetzt allerdings, die Details bin ich jetzt überfragt. Überfragt.
Fragt. Überfragt.
Fragt.
Fragt.
So
Oh.
ist es.
Ah.
Aber
Das erinnert mich auch
offensichtlich.
schon wieder an eine Science-Fiction-Serie.
Fragt.
Ja.
Nicht?
Ja. Battlestar Galactica?
Oh, deswegen kenne ich es nicht.
Ja. Zu schade aber auch.
Tja.
Gut. Ja, dann verweisen wir nochmal auf diese Chaos-Radiosendung. Ich habe die nur halb gehört. Das ist allen von den vielen, man schafft ja alle Podcasts, die man so abonniert hat, nicht. Ich weiß, ich habe sie angefangen zu hören, aber ich glaube, ich habe sie nicht zu Ende gehört. Das rächt sich jetzt. Daher weiß ich nicht genau, wie das funktioniert. Könnte ich nochmal durchhören.
Naja, ich habe es ganz gehört und weiß es auch nicht.
Na gut. Im Chat taucht gerade die Nummer und der Link zu dem Chaos Radio auf. Das ist scheinbar Chaos Radio 057. Und die ist sehr anstrengend, ja. Okay, deswegen habe ich vielleicht auch in der Mitte aufgehört. Ja, gut, dann mal gucken, was jetzt aus The Pirate Bay und den Sachen so wird, ob das jetzt extrem abnimmt oder tja. Also ich habe gestern erst so, als ich gehört habe, The Pirate Bay is dead, habe ich gedacht, was? Hä? Bin auf die Seite gegangen, habe gedacht, ist er noch da? Was wollt ihr eigentlich alle? Naja, gut. Schauen wir mal, was ja, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Ich meine, es wird ja immer noch Tracker geben, weil, ne? Ich meine,
Ja.
vorher haben sie über irgendwas anderes getauscht, davor haben sie über Napster getauscht, dann über Donkey, wie heißt dieses?
E-Donkey.
E-Donkey, ja, genau. Und jetzt halt BitTorrent und wer will, kommt immer noch drumrum, irgendwie. Okay. Ich meine, wir sind ja heute auch bei der offiziellen Fedora 12 Release Party. Wir machen ja quasi jede Woche hier im Podcast irgendeine Release-Sache. Ich würde deswegen mal vorschlagen, wir rufen einfach mal den Henrik an und der kann uns mal ein bisschen was über Fedora 12 erzählen, oder? Oder hast du irgendwas anderes? Ich meine, wir haben noch so viele
Nö.
Themen, aber wir lassen mal jemand anders sprechen.
Das ist toll.
Das ist doch toll, oder?
Und wahrscheinlich kennt das sich sogar richtig aus im Gegensatz zu uns.
Ja, der ist Mitglied bei Fedora und kennt sich deswegen da prima aus. Und da ich jetzt, du musst mal ein bisschen reden, weil ich muss ihn nebenbei anrufen. Ich habe ja schon gesagt, wir haben ja keine Musik heute. Normalerweise mache ich sowas immer in der Musikpause, führe dann noch so ein kleines Vorgespräch und sage dann so, jetzt lege ich dich kurz weg und kannst dann jetzt reden und so. Aber das dürft ihr heute alles mal so live erleben und
Ich habe noch so ein 20-Sekunden-Thema.
Dann
Das
macht
wäre
das doch
vielleicht
mal.
ideal. Anscheinend gibt es morgen, das bedeutet also für die Leute, die den Podcast hören, heute, oder vor einigen Wochen, je nachdem. Also für uns jetzt morgen gibt es eine Pressekonferenz von Google zum Thema Chrome OS. Da bin ich schon gespannt wie Schmidts Katze. Sagt man gar nicht so, egal. Da bin ich schon total gespannt. Also weil die machen ja manchmal schon Dinge ganz gut. Also, und wir haben, glaube ich, vor 2 Folgen auch mal kurz über Chrome OS gesprochen, dass es so ein Minimalbetriebssystem ist mit Browser und mit Google Gears schon drin und mit Native Code Support schon drin und bootet in einigen wenigen Sekunden und Open Source und das ist schon ganz spannend und da bin ich sehr, sehr gespannt, was da kommt morgen.
Okay, ist jetzt nicht so eins von meinen Themen, aber ja, schön, dass wir darüber geredet haben, aber obwohl ich habe jetzt auch Chromium zumindest drauf.
Ja, siehst du.
Aber nur, um in einer Google Wave rumzuvorwerken. Das ist so mein Grund, warum ich gerade Chrome drauf habe. Na gut, und da wollen sie irgendwas Neues erzählen drüber.
Ja.
Aha. Na dann, warten wir doch mal ab, was Google da wieder Neues uns präsentiert. Jetzt bei mir am Telefon, oder bei uns am Telefon, auf jeden Fall Henrik vom Fedora-Team und Fedora 12.
Ja, hallo, Henrik hier. Hi. Ja. Was möchtest du denn alles wissen?
Also wir haben alles. Alles vor allem. Ich möchte wissen, wann ist das rausgekommen? Wie heißt die Version? Was macht es so toll? Was macht es besser als alle anderen? Aber du kannst vorne anfangen. Wann ist es rausgekommen? Wie heißt es?
Also wie man vielleicht schon auf einigen Blogs oder auch auf der Internetseite auf fedoraproject.org gesehen hat, haben wir immer diesen schönen kleinen Countdown-Banner, der uns immer ansagt, in wie vielen Tagen das neue Release rauskommt. Und das aktuelle Release mit der Nummer 12, also Fedora 12 mit dem klingenden Namen Konstantin, ist gestern, für die, die morgen den Podcast hören, also vorgestern, nämlich am Dienstag um 16 Uhr ungefähr rausgekommen. Also unser Projektleader, der Paul E. Friels, hat um 15.57 Uhr genau angekündigt, hallo, jetzt könnt ihr alle runterladen. Und um 16 Uhr ist es dann ungefähr auf Heise gekommen. Und wir haben also innerhalb von einem Tag schon rund 3.000 Downloads gehabt. Das ist eine ganze Menge, würde ich mal so sagen. Und was halt so Neues ist in dem Sinne, wir haben uns, oder das Fedora-Projekt insgesamt, die ganzen Leute haben sich so ein bisschen auf 3 Kernpunkte jetzt diesmal ein bisschen versteift. Das eine ist halt die Desktop-Umgebung, die Desktop-Benutzbarkeit. Da haben wir unter anderem den neuen Octeora-Videokonverter 1.1 mit drinne und ist alles schön schnell geworden. Ich habe es selber schon installiert. Hab mir das angeguckt, mir gefällt es mehr und mehr. Der Network Manager, der für die Netzwerksachen gedacht ist, das ist also praktisch der zweite Punkt, die Administration. Die hat sich um einiges verbessert und da der Network Manager jetzt zu einem de facto Standard geworden ist, macht das Ganze eigentlich also eine runde Sache, macht Spaß. Ich habe das Ding, wie gesagt, gestern auch installiert und hat mir gleich alle meine Netzwerkkarten erkannt und so weiter und so fort. Im virtuellen Bereich für die ganzen Virtualisierer, die ja jetzt auch in den Rechenzentren praktisch ihr Dasein schmachten, nehmen wir das auch freuen, dass jetzt eine verbesserte Performance stattfindet von den virtuellen Speichermedien, das heißt praktisch von den virtuellen Festplatten. Es werden jetzt Hotplug-Netzwerkkarten unterstützt. Das heißt also, ich kann im laufenden Betrieb die Netzwerkkarte auch rausziehen und austauschen, was natürlich bei Ausfällen eventuell ganz interessant sein könnte, wenn die Maschine dann ausfällt und ich einfach Netzwerkkarte im laufenden Betrieb tauschen kann. Und das Ganze, diese ganze Virtualisierung braucht insgesamt viel, viel mehr weniger Speicherplatz. Ja, das waren so die 3 großen Themen, die jetzt uns am Herzen gelegen sind bei dieser Ausgabe, sage ich mal. Und innerhalb des Tages jetzt oder der letzten 24 Stunden, ja, muss man doch sagen, kann man so schon so eine Art Vorresümee ziehen. Also es läuft gut, es läuft super. Es ist bis jetzt das erste Release, wie einige auch über die Blogs schon verkündet haben, dass am schmerzfreisten vonstatten ging. Das wäre also jetzt auch relativ pünktlich, das heißt relativ pünktlich, also genau pünktlich zum vereinbarten Zeitpunkt released haben. Also keine Verzögerung gab es, dass man den Termin nochmal nach hinten legen musste. Und wie ja,
sonst öfter passiert.
Ist vorher immer mal wieder, dass man gesagt hat, ja, man hat das nochmal nach hinten gelegt oder so. Aber wie gesagt, läuft super. Was mir persönlich eben gerade aufgefallen ist, ich habe mir mal so ein bisschen die Statistik, weil wir es gerade von den Torrent-Seiten haben, habe ich mir mal gedacht, schaue ich mir doch mal die Torrent-Downloads so an. Und da ist mir aufgefallen, dass jetzt erstmals die 64-Bit-Versionen durchweg mehr Downloads hatten als die 32-Bit-Versionen. Ja. Das scheint jetzt so langsam so dieser Knackpunkt zu sein, wo das alles so ein bisschen umfällt. Mhm. Und es gibt auch mehr denn je sogenannte Spins von Fedora, sprich also so Unterversionen, dass man gesagt hat, okay, es gibt ja die Live-Version von Fedora, das heißt, ich kann das mit einer CD machen, die ich dann in den Rechner einlege, genau wie unsere Knoppix, von der wir es gerade hatten. Und das Ganze dann startet und das Ganze läuft von CD aus. Dann gibt es ja aber noch viele, viele andere, nämlich speziell angepasst auf zum Beispiel für die Gamer. Dann gibt es dann halt eine Live-CD mit Games. Es gibt für die Education gibt's eine spezielle Zusammenstellung. Das heißt also die ganzen Programme, die da drauf sind. Es gibt eine spezielle Version für KDE, für XFCE, für LXDE. Ja, das sind so die großen, die mir jetzt mal gerade so über den Weg gelaufen sind.
Und die
und
alle
noch viele kleine anderen.
Alle jeweils in 32 und 64 Bit?
Ganz
oder?
Genau, das ist der Punkt. Es gibt jetzt alle Versionen in 32 und in 64 Bit und die meisten davon, PowerPC, PPC gibt es auch noch.
Ja, gut.
ja, einige stehen da immer noch drauf.
Ja, alle, ja? Die so einen alten Mac haben oder
genau.
Sowas.
Und ja, wie gesagt, von allem die 64, 32 als CD-Version und DVD-Version, also bunte Mischung.
Obwohl, sind nicht auch die, wie heißen die Dinger von Sony, diese Spielkonsolen, fällt gerade der Name nicht ein.
Diese Xboxen.
Ja, Xbox ist ja von Microsoft.
Von Sony weiß ich jetzt gar nicht.
Ja, klar, verdammt. Ist der Name
entfallen? Wir wollen diese kommerziellen Boxen gar nicht wissen, weil sobald die bei uns im Hause stehen, beziehungsweise ich spreche mal allgemein, irgendjemand die dann hat, wird dann sowieso irgendein Linux draufgeknallt. Und dann gibt es ja sowieso die 1000 verschiedenen Versionen. Also da gibt es ja von Fedora auch so ein paar Leute, die sich damit beschäftigen.
Ja, ja, aber
PS3
genau, die PlayStation.
Die PlayStation, genau.
Die PlayStation, die konnte zumindest nicht jetzt in der Lite-Version, da kann sie schon komischerweise kein Linux mehr ausführen, aber das andere, und das glaube ich auch PowerPC. Ich glaube, dass die Zellprozessoren sind, die kommen ja von IBM.
Ja, es gibt da so ein Power-PC als Zentral-CPU und dann gibt es noch diese Cells, die dann so Slaves sind, die dann irgendwas rumrechnen. Ja.
Für den Fall wäre auch so eine PPC-Variante.
Ich habe mal noch eine Frage und zwar, also ich persönlich benutze jetzt ja Gentoo oder auch OpenSUSE. Und Ingo, ich weiß gar nicht, du benutzt auch irgendwie.
Irgendjemand hat es mir letztens geschrieben. Arch Linux und OpenSUSE.
Was würdest du denn jetzt sagen, ist so dass der Hauptvorteil von Fedora? Also, warum sollten wir jetzt umsteigen? Also, was habt ihr, was die anderen nicht haben?
Ich weiß nicht, ob man einem Linux-Benutzer, der sich schon so ein bisschen auf seine Version eingeschossen hat, jetzt einfach sagen sollte, er soll umsteigen. Das wären dann so diese Switch-Geschichten, die halt auch Apple und so versucht. Ich persönlich sag immer, die Leute sollen ja am Anfang, oder die machen das ja auch am meisten, schauen sich an, ja, ich möchte halt Linux und dann gucke ich mir die Distribution an. Das Schöne oder das Geschmeidige oder das für mich persönlich Interessante ist, ich habe hier eine Linux-Distribution, die alle halbe Jahr neu rauskommt. Das heißt, alle halbe Jahr ist komplett die Distribution neu. Sie wird von einem sehr großen weltweiten Entwicklerteam einfach beaufsichtigt und immer wieder geschaut, dass es funktioniert. Es gibt eine Qualitätssicherung dahinter, das heißt, also auch logischerweise selbstverwalten aus der Community raus, dass man schaut, dass die Pakete auch wirklich funktionieren. Und da ist sehr nahe, das ist jetzt aber nur meine persönliche Meinung, da ist sehr nahe an Red Hat dran ist, das sprich einige oder viele der Pakete, die aus der Community entwickelt werden, fließen später halt in die Red Hat Distribution ein und ich arbeite halt beruflich sehr viel mit Red Hat Und insofern ist es für mich ganz schön, halt ungefähr 1 bis 2 Jahre vorher schon zu sehen oder zu wissen und auch damit schon arbeiten zu können mit den Paketen, die dann irgendwann in der Red Hat Enterprise Linux drin sind. Hm. Insofern ist für mich persönlich aus beruflicher Sicht das Ganze interessant. Ja, und aus privater Sicht, weil ich halt einfach mittlerweile gemerkt habe, mein erster Test mit einer Distribution ist für mich persönlich immer gewesen, ich mache eine virtuelle Maschine, schmeiße das Ding drauf und es muss laufen. Wenn ich irgendwelche Bauchschmerzen dabei bekomme, dass es nicht funktioniert, dann lasse ich es. Es gibt immer noch so ein paar Linux-Distributionen, die da nicht so einwandfrei mitziehen wollen. Mittlerweile ist die Zahl derer natürlich sehr viel geringer geworden, aber bei Fedora hatte ich persönlich bis jetzt immer die geringsten Bauchschmerzen, dass es in irgendeiner Form nicht funktionieren sollte.
Ja, und Fedora ist ja immer so eine Distribution, die schon, ja, wenn man sagt Bleeding Edge vielleicht ist, also die schon immer die neuesten Sachen so mit als erstes aufnimmt, so Kernel-Based Mode Switching und sowas. Ja, also ist vielleicht auch was für Leute, die zumindest jetzt mal wieder ein paar Monate den neuesten Scheiß haben wollen, sozusagen.
Genau, also es ist, wie du ja schon gesagt hast, es ist Bleeding Edge. Es werden meistens oder sehr häufig die neuesten Sachen teilweise sogar noch in Beta reingenommen. Und das Lustige, was ich dann immer habe, ist, sobald ich das installiert habe und sage dann, okay, ich mache mal ein Update von dem ganzen System, sind zu dem Zeitpunkt schon mindestens 50 bis 100 Paket-Updates drin. Das heißt also, die sind immer am Zahn der Zeit und man ist da immer gut mit dabei. Also von der Seite aus, wenn man immer was Neues braucht, wo eventuell man auch sagt, okay, ich will nicht alles immer einzeln installieren, ich will mir nicht einzeln irgendwelche Paketmanager raussuchen, beziehungsweise meine Repositories bei den RPMs, oder ich möchte halt einfach neu dabei sein. Das Interessante war jetzt, ich habe jetzt gerade auf unserer Blogliste gesehen, im Planet Fedora, dass ATI seine neuen Treiber rausgebracht hat, nämlich just genau einen Tag, nachdem Fedora praktisch sein Update rausgebracht hat, und es funktioniert. Also die scheinen da wohl sehr eng miteinander zu arbeiten von den Treiberentwicklern, und wie gesagt, die neuesten Grafikkarten funktionieren da wunderbar. Also wer dann da immer was Neues braucht oder auch schnelle Grafikkarten einsetzt, der wird da auch immer glücklich werden.
Welche, also unter Fedora ist ja das Paketmanagement Update-Tool YAML. Kann ich im laufenden System aus einer Fedora 11 auf die 12 updaten?
Ja, klar. Also das ist ohne Probleme möglich.
Was mache ich da?
YAML-Upgrade.
Ah, okay. Welche, gibt ja auch so Repository-Listen, welche so würdest du so empfehlen, die man vielleicht noch hinzufügen kann, weil da interessante Sachen drin sind?
Ja, das ist immer wieder interessant, weil Fedora setzt ja auf komplett freie Software, und das ist ja oftmals so gerade so die Bauchschmerzen-Kandidaten Real Player, Adobe Flash, Adobe PDF und so weiter und so fort.
Ach, jetzt sogar das Mono?
Ja, so, das wird halt ungern genommen. Da gibt es halt das sogenannte RPM Fusion, rpmfusion.org. Das wäre so eines der Standard-Repositories, die man sich damit einbauen kann. Also auch gerade, wenn es um MP3 geht. MP3 wird standardmäßig von Fedora einfach nicht abgespielt. Punkt. Ausschluss.
Okay. Also nicht so wie bei anderen Distributionen, dass ich dann, wenn ich den ersten Update-Manager mal anschmeiße, dass er mir jetzt gleich zur Installation anbietet.
Solange ich nicht ein anderes Repository habe, wie zum Beispiel RPM Fusion, wo das dann alles mit drin ist, tut sich da erstmal gar nichts. Da kann ich zum Beispiel nur Ogg Theora abspielen. Mhm. Was vielleicht nicht für einige nicht ganz so schlimm ist. Aber um so ein bisschen auch mit der Windows-Welt kompatibel zu sein, ist das da ganz interessant, ganz nett.
Da war ich bei der aktuellen OpenSUSE 11.2 jetzt sehr überrascht, wenn man die installiert, einfach Standardinstallation und überhaupt gar nichts weiter macht und online geht, dann bekommt man sofort vorgeschlagen, Mensch, installier doch hier mal die Microsoft-Fonts. Also,
und Flash und...
Ja, Flash ist nicht, wahrscheinlich, nee, weiß ich nicht.
Ich glaube.
Da muss man vielleicht noch irgendwas, weiß nicht, oder irgendeinen Browser aufmachen.
Gut, ich hab geupgradet aus dem System raus, ja. Deswegen weiß ich es nicht genau. Deswegen
also war ich dann echt erstaunt, also das finde ich auch seltsam, weil es wird zwar nicht mitgeliefert, aber man bekommt es dann sofort.
Naja, weil du kannst es nicht mitliefern, es ist ja auch nur ein Shell-Skript, was die Sachen runterlädt.
Klar, aber...
Ist halt auch ein bisschen eine Sache halt von der Distribution selber, ob sie das halt anbieten, dass man diese nicht freie Software einfach damit drin hat. Mhm. Deshalb wird das halt bei Fedora getrennt. Die Leute, die es halt komplett frei haben wollen, die nehmen halt nicht das Repository mit rein, und die, die es gerne möchten, nehmen halt RPM Fusion mit rein.
Ist dann jetzt aber nicht so wirklich eine Distribution für Anfänger, also für wirklich Leute, die noch nie was von Linux gehört haben, die so erwarten quasi, das Ding kann Flash und kann MP3s abspielen und so, da muss man sich bei Fedora also erstmal ein bisschen einlesen.
Das Einlesen beschränkt sich wirklich auf diese ganz kurzen Sachen, und da wir eine sehr große Community haben, ist das vielleicht eine Sache von, ich frage entweder den Nachbarn oder ich frage im IRC-Chat nach oder ich schreibe eine E-Mail oder ich schaue ins Wiki oder ich schaue in die diversen Foren. Fedoraforum.de gibt es da ja auch. Sind alle möglichen Kanäle da offen, und das ist dann relativ schnell einfach erledigt, und die Leute bekommen dann also auch das genau erklärt, warum das so ist. Dass es halt um diese offene Software geht und nicht irgendwie um diese Closed-Source-Geschichten, die dann einfach nur so mit eingehängt werden.
Gibt es noch weitere Repositories, die du jetzt entweder persönlich benutzt oder empfehlen würdest, so sei es jetzt für Anfänger oder für Leute, weiß ich nicht, die Linux schon länger benutzen oder so, oder für Audio, wir sind ja vielleicht ein bisschen audioaffin. Gibt es da irgendwelche extra Repositories?
Mir fallen da jetzt extra keine Repositories ein. Wie gesagt, da es ja diese ganzen Live-CDs auch gibt, ist es also gerade für Anfänger relativ leicht, da reinzukommen. Und da auch die ganze Software da schon mit dabei ist, kann man also sofort loslegen, losstarten, arbeiten. Wie gesagt, ich habe gestern die virtuelle Maschine installiert und ich hatte sofort eigentlich alles drauf, um arbeiten zu können. Sprich, ich habe meinen Browser drauf gehabt, ich habe meinen Chat-Client drauf gehabt, ich habe OpenOffice mit drauf gehabt. Gut, ich habe DVD-Version natürlich gleich runtergeladen, da hat man gleich alles mit dabei, und war halt rundum glücklich. Ich kann bei der Installation kann ich auch auswählen, ob ich KDE, GNOME, LXDE, XFCE installieren möchte.
Was ist vorausgewählt?
Vorausgewählt ist GNOME, traditionell. Das mag jeder ein bisschen anders haben, und deshalb kann man so bei der Installation gleich sagen, so ja, wie möchten Sie es denn gern haben? Ich kann auch danach dann natürlich meine Pakete noch auswählen, kann das danach ändern, aber für diejenigen, die das gleich installieren wollen, können Sie es gleich bei der Installation machen.
Jetzt habe ich gelesen, dass ihr auch GNOME Shell schon mitliefert als Preview. Hast du es mal ausprobiert?
Noch nicht. Ich bin gerade erst mal 24 Stunden sozusagen mit dem Ding dabei. Ich habe auch zwischendrin, ich muss zugeben, ich habe zwischendrin geschlafen, weil ich jetzt selber kein Entwickler in dem Sinne bin und halt eher so der Ambassador und halt mehr so im Marketingbereich da unterwegs bin. Und für mich war das jetzt insofern erstmal mehr oder weniger uninteressant. Ich habe aber auch schon von einigen gehört, die von Fedora 11 auf Fedora 12 abgedatet haben, zum Beispiel ihr Notebook, und das ohne Probleme vonstatten ging, also keine Probleme gab. Alle Updates wurden mitgezogen und ja, klappt halt alles wunderbar. Aber jetzt so in die Tiefen, so in die Einzelheiten bin ich noch nicht reingegangen. Kommt okay. Aber alles noch. Brauche ich nämlich.
Okay, dann, weil du vorhin kurz Statistiken erwähnt hast, reden wir vielleicht nochmal kurz über Smolt. Ich glaube, da ist es, oder? Sagt ihr das was?
Ja, habe ich mir vorhin das erste Mal aufgemacht. Smolt.fedoraproject.org.
Genau.
Ganz interessante Sache.
Da sieht man so Statistiken von welcher Hersteller eingesetzt wird, wie viele Leute 32-Bit und 64-Bit benutzen. Hier ist zum Beispiel die Zahl, ca. 30% benutzen gerade 64-Bit. Das wird von Fedora und von OpenSUSE benutzt, wenn man es denn dazu installiert. Schickt es Statistiken an dieses Fedora-Projekt Smolt. Kann man unter Fedora dazu installieren oder OpenSUSE, und dann sollen da irgendwelche Sachen draus berechnet werden, was man dann in Zukunft noch unterstützen soll oder worauf Wert gelegt werden sollte. Oder?
Ja, soll, kann, also wo man sich eventuell bei der Entscheidung, wo man dann hin will, nochmal ein paar Punkte bekommen soll, weil das ist ja immer so wie mit Statistiken, es ist halt nur so ein grober Richtwert.
Ist es bei Fedora standardmäßig installiert oder aktiviert, oder weißt du das, wo das abgefragt wird, oder?
Es ist in den Repositories drin, habe ich schon beim Überfliegen gesehen. Unter, wie gesagt, unter smolt.fedoraproject.org ist es halt in Anführungsstrichen schon installiert. Man kann es in Aktion sehen. Und ich selber habe es jetzt noch nicht mit aktiviert, weil ich es so jetzt erstmal nicht weiter brauche, weil ich bin halt eher so der Anwender. Ich brauche halt meine ganzen Programme und will darunter arbeiten.
Das ist ja nicht, das funktioniert. Ist ja nicht unbedingt, also ist ja dafür gedacht, dass alle Leute ihre Daten dorthin schicken, dass man dann halt sieht, okay, wir Entwickler sollten jetzt auf das und das vielleicht noch achten, weil es benutzen viele Leute. Und es, weiß ich nicht, gibt noch keinen Treiber dafür oder die Unterstützung dafür ist gerade blöd, aber es benutzen scheinbar viele. Deswegen sollten wir es vielleicht mal einbauen. Ja, kann man auf jeden Fall mal reingucken. Ich glaube, ich habe meine Daten da letztens auch hingeschickt. Da kann man so gucken, wie viel RAM die Leute so ungefähr benutzen, wie viel Swap benutzt wird, was für ein Kernel eingesetzt wird, ob es als Desktop oder Laptop benutzt wird. Ja, schon ziemlich viele Laptops, so auch 30%. Wie viele SE-Linux an- oder aushaben. Welches Filesystem eingesetzt wird? Apropos Filesystem, standardmäßig wird jetzt was benutzt?
Dieses, ne, wie heißt's?
X4?
Genau, X4.
Okay, also benutzen jetzt alle großen Linux-Distributionen X4, scheint also ausgereift zu sein. Scheint sich nichts mehr groß zu ändern. Wird ButterFS mitgeliefert, weißt du das?
Sagt mir jetzt nichts, aber wenn ich mir jetzt Statistik angucke, denke ich mal, ist es mit dabei.
Okay. Tja, dann Leute, probiert's aus. Oder wenn ihr Fedora benutzt, dann updatet halt. Und ja, wir werden ja auch weiterhin in den Weekly News über die Fedora-Szene berichten.
Genau, wir werden mit Sicherheit in den nächsten Wochen und Monaten auch die entsprechenden Updates, was da jetzt noch so alles stattfindet und was es Neues gibt, ja, die werden dann damit einfließen, denke ich mal.
Genau. Okay, dann vielen Dank, Henrik. Und wir widmen uns jetzt einfach mal unserem nächsten Thema, obwohl ich noch nicht weiß, welches das sein wird. Aber der Frank darf sich jetzt, hat jetzt noch ein paar Sekunden Zeit, sich eins rauszusuchen.
Schönen Abend noch.
Ciao, ciao. Tschüss. So, und jetzt lege ich einfach auf und muss noch den Knopfchen drücken. Genau, und dann ist er einfach weg. Normalerweise würde ich jetzt auch wieder Musik spielen, würde noch ihm Tschüss sagen und so, aber das lassen wir jetzt einfach, müssen wir jetzt leider sein lassen, weil wir haben ja keine Musik heute. Und, hast du dir ein Thema rausgesucht?
Ja, ich habe mir gedacht, wir könnten noch über die neue Amarok-Version sprechen.
War es Gedankenübertragung, genau das Thema hätte ich jetzt auch gewählt.
Warum fragst du mich denn, wenn du schon was weißt?
Ja, das ist einfach lustiger, fand ich. Also muss ich nicht immer für mich selber denken und wenn wir jetzt...
Nein, das ist nicht lustig, das ist faul.
Nö. Ja, dann erzähl uns doch mal was über Amarok.
Ja, Amarok. Ja, Amarok gibt es eine neue Version jetzt wirklich seit heute oder gestern? Ich glaube heute. Gestern?
Ja, okay. Ich habe es gestern über Twitter irgendwie mitbekommen.
Ja. Yeah. Amarok 2.2.1. Ist natürlich jetzt eigentlich, jetzt würden die Leute sagen, naja, 2.2.1, das klingt jetzt wie ein kleines Bugfix-Release. Ist es auch. Also ganz viele Bugs sind gefixt und Politur wurde angewendet. Aber es ist auch so, dass einige kleine neue Features zugekommen sind. Da sind zwei dabei, die ich eigentlich ganz gut finde. Das erste ist Geschwindigkeitsverbesserung. Also es wurde der Collection Scanner, da wurde wohl massiv verbessert, sodass wenn man sehr viele Files auf seiner Festplatte hat, dann durchsucht er ja auch ständig mit so iNotify, schaut er quasi, was verändert sich denn da so und scannt dann über die ganze Festplatte drüber und liest die ganzen Metadaten aus den Files ein. Und das kann dann schon einige Zeit dauern, wenn man so viel Musik hat wie der ein oder andere von uns. Also ich habe auch irgendwie, keine Ahnung, recht viel rumliegen und das ist dann immer ein bisschen nervig, wenn dann dieses Amarok dann loslegt und dann meint, er müsste jetzt irgendwie meine Festplatte hier quälen. Und das ist jetzt massiv verbessert worden. Also der scannt jetzt auch wirklich nur noch die Files, beziehungsweise die Verzeichnisse, wo sich wirklich was getan hat. Weil bisher war es wohl so, dass wenn sich im Unterverzeichnis irgendwie eine neue Datei da war oder die verändert hat, dann hat er irgendwie, wie war das nochmal, im Oberverzeichnis, hat die Unterverzeichnis auch gleich mitgescannt. Mhm. Irgendwie irgendwas war da irgendwie nicht so richtig toll. Und das ist jetzt gefixt. Und das sind wohl massive Geschwindigkeitsverbesserungen jetzt. Und das ist eine gute Sache. Ich habe das auch schon ausprobiert und da merke ich wirklich einen Unterschied. Das ist eine tolle Sache.
Gut, dann könnte ich jetzt meinen Amarok auch mal wieder aufmachen. Ich habe den schon lange nicht mehr aufgemacht, weil genau das mein Problem war, was da angefangen hat und irgendwie erstmal eine halbe Stunde meine CPU zu 100% verbraucht hat. Und ich habe gesagt, nee, das tue ich mir jetzt immer nicht an und habe ihn gleich wieder zugemacht.
Genau. mach ihn wieder auf.
Jetzt nach dem nächsten
Aber
Update.
Erst updaten.
Genau, erst updaten und dann aufmachen.
Genau. Und dann das Zweite, das würde ich auch freuen, Ingo.
Ja.
Das Zweite, eine neue tolle Feature ist, stark verbesserter Podcast-Support.
Ah ja, okay.
Ja.
Super.
Man kann da jetzt so richtig hier sagen, hier, das ist meine Podcast und die möchte ich jetzt mal automatisch updaten regelmäßig und dann markiere ich jetzt mal einen als schon gehört oder auch nicht und da kann ich richtig schön, wie es in Miro zum Beispiel auch, ich bin ja ein großer Miro-Fan, auch für Videopodcasts, wie das da schon lange der Fall ist, es geht jetzt eben auch in Amarok und das ist, glaube ich, eine ganz gute Sache. Weil bei Amarok ist ja auch so, dass ja der Fokus halt einige Zeit auch auf Online-Musik und Online-Zugriff liegt und nicht mehr nur auf lokalen Dateien. Und deswegen ist Podcast-Support schon eine ganz wichtige Sache, denke ich.
Ja, hat bisher auch immer relativ gut funktioniert. Und weil du gesagt hast, Online-Support und sowas ist natürlich stark mit der Jamendo-Integration und wie hieß dieses andere?
Magnatune
genau. Und sowas, genau. Und ich bin ja immer noch auf der Suche, ob mir nicht jemand mal so ein Plugin schreibt, was die Sachen von Radio Tux dann richtig schön einbindet und so.
Was meinst du mit Ding?
Naja, so wie Magnatune. Vielleicht den RSS-Feed nimmt, aber so ein Plugin, das man richtig reinhauen kann, das dann das doch so schön an der Seitenleiste anzeigt, so wie Jamendo und Magnatune und so.
Stimmt.
Dass man da schön suchen kann und die Sachen dann findet. Also
ja.
der halt den Alles-Feed irgendwie reinzieht und dann kann man da irgendwie nachsuchen und sich die Sachen reinschieben und so. Das fände ich toll. Aber ich bin leider kein Entwickler und deswegen gibt es sowas noch nicht.
Für solche Dinge gibt es, das ist jetzt wirklich hier, Ingo, das passt jetzt so wunderbar wie als Überleitung.
Uns wie immer abgestimmt.
Wirklich, nein, gar nicht, aber es passt trotzdem. Weil man kann nämlich sowas kann man mit Skripten machen, da muss man jetzt gar nicht irgendwie C++, Amarok, Superentwickler werden. Das geht einfach mit kleinen Skripten. Und das bringt uns nämlich jetzt wie ganz zufällig zur dritten Neuerung. Der Script-Updater, der ist auch ganz stark verbessert. Das heißt, man kann da also Zusatzskripte installieren, die werden von Open Desktop, also von den Webseiten, die ich auch betreue, kann man die runtergeladen, kann man sich schauen, was gibt es Neues, auf Install klicken, schon sind sie da. Und da gibt es einen automatischen Updater, also wenn da neue Versionen da sind, wird es automatisch dann vorgeschlagen und installiert. Und so könnte man zum Beispiel so ein Radio Tux Plugin schreiben, entwickeln, einfach in Python oder einfach in einer Skriptsprache und so verbreiten. Das wäre doch mal was.
Ja, fände ich gut. Also wer da Ambitionen hat, gerne mal anklopfen, eine E-Mail schreiben an info@radiotux.de. Wäre ich super happy, wenn das mal einer macht.
Schaut euch mal die vorhandenen Skripte an. Das ist wirklich sehr, sehr einfach. Also das ist wirklich, wahrscheinlich ist die Funktionalität wirklich in einigen wenigen Zellen ist es umgesetzt. Und der Ingo freut sich.
Genau. Und viele andere Hörer sicher auch. Also
ja.
Wird auch verwendet, garantiert. Ist nicht wieder irgendein Projekt, das nicht verwendet wird, sondern ich sehe an der Hochschule immer, da gibt es so tolle Lösungen und so viele Sachen und viele verschwindet dann irgendwie, nachdem der Prof drüber geguckt hat, irgendwie in der Schublade. Das finde ich immer so traurig.
Genau. Vielleicht. Deswegen macht man sowas ja Open Source.
Ja, aber auch dann selbst wenn bestimmte Sachen Open Source gemacht werden, wenn da nicht irgendjemand, müsste ja noch immer noch PR gemacht werden für. Es reicht nicht natürlich irgendwas auf Google Code oder wie heißt es jetzt, GeekNet, Geek Dingsbums.
Ah ja, genau, GeekNet, ja doch.
Was
genau.
Ist GeekNet?
Ja.
SourceForge, ehemalige SourceForge,
ja.
Hochlädt oder Berlioz oder sonst was, reicht ja nicht. Man muss ja auch den Leuten irgendwie sagen, da liegt es und das macht es.
Ja.
Weil sonst verstaubt es auch da.
Aber man könnte es ja so machen, dass derjenige, der dann dieses tolle Skript dann schreibt, diese tolle Radio Tux Integration, der kann dann das Marketing ja vielleicht hier direkt über die Sendung machen. Da könnte doch einfach mal hierher kommen und uns darüber was erzählen und dann ist das Marketing auch gleich da.
Ja, oder anrufen oder hallo, wenn jemand so ein Radio Tux Ding schreiben würde, würde ich schon zur Not allein das Marketing dafür machen.
Genau.
Das ist jetzt nicht so schlimm. Ja. Und ich habe noch gelesen, ein ganz tolles Feature gibt es jetzt scheinbar auch wieder, nämlich Moodbar.
Genau.
Ja. Wer nicht weiß, was das ist oder wozu man das braucht,
dann ist auch egal.
Brauchen tut man sowieso nicht, aber es frisst auch viel CPU, aber es ist toll.
Ja.
Es zeigt Lieder in Farben an.
Die
Stimmung.
In
Stimmungen.
Genau, ja.
Die Stimmung, die in einem Lied ist oder vielleicht da ist, wird dann in Farben und dann so ganz harte Musik wird irgendwie ist schwarz dargestellt und so etwas leichteres Blau oder so. Und dann kann man einen Song nach der Stimmung durch scrimmen irgendwie so.
Ja.
Sieht lustig aus, frisst viel CPU, macht Spaß, aber man braucht es nicht unbedingt. Aber es läuft jetzt wieder.
Genau.
Ist auch noch sowas, was aus Amarok 1.4 Zeiten früher mal ging und mit 2 dann nicht mehr ging und jetzt tut es wieder.
Genau.
Also wer schon früher ein Fan davon war, gleich wieder installieren.
Mm. So ein totales... Das ist ein totales Nerd-Feature irgendwie. macht irgendwie nicht so viel Sinn. Die Musik wird auch nicht besser, aber ist irgendwie lustig, das zu haben. Das bringt uns jetzt, keine Ahnung, mir ist gerade noch was eingefallen, Ingo. Ein spontanes Thema noch.
Mach doch.
Zum Thema Nerd-Tool. Ich weiß nicht, ob ihr gelesen habt, dass es den Chumbi, dass es jetzt irgendwie eine neue Version gibt und wohl auch in Deutschland zu kaufen gibt. Chumbi ist so ein kleines Device, so ein kleines, ich weiß nicht, so 10x10 Zentimeter würde ich schätzen. Da kann man kann man auf seinen Tisch stellen, so wie ein Wecker zum Beispiel. Und das Ding hat dann WLAN und so ein kleines winziges Touch-Display in Farbe, wo man so kleine Widgets drauf laufen lassen kann. Da gibt es anscheinend 1500 Widgets. Und da kann man dann den Wetterbericht und die Webcam und das kleine Video und den RSS-Feed und sich wecken lassen vom Podcast und seine E-Mails und seinen Facebook sich vorlesen lassen und so einen ganzen Quatsch. Und das ist nämlich auch so ein total schwachsinniges Tool, ähnlich wie Moodbar, macht gar keinen Sinn. Ist irgendwie, jeder normale Mensch wird sich einen Wecker hinstellen. Es ist irgendwie, kostet irgendwie mit Versand 100 Euro, ist also auch viel zu teuer und total geekiges Ding, totaler Quatsch. Und deswegen habe ich mir eins bestellt.
Ah ja,
genau.
Die totale Logik halt.
Ja, genau.
Gut.
Ja, da bin ich jetzt total gespannt. Da haben jetzt auch die anderen Newsticker schon drüber berichtet über so ein Ding. Und da werde ich euch auf dem Laufenden halten, ob das dann auch so klappt, wie ich mir das vorstelle, dass ich dann morgens dann immer von irgendwie einem Podcast geweckt werde oder von, keine Ahnung, Livestream von irgendwo oder mir dann morgens gleich mal meine E-Mails von der Nacht vorgelesen werden. Oder naja, ich bin sehr gespannt auf jeden Fall.
Ja, Geek-Tool. Okay.
Chumbi
heißt das. Chumbi.
Ja. Chumbi. Chumby oder sowas. Ja,
gut, alles schnell kaufen.
Und genau, ich bekomme zwar keine Prozente, aber ist trotzdem lustig.
Okay, ich meine, mein Radiowecker ist gerade auch kaputt. Na, lässt sich nicht mehr richtig anstellen. Vielleicht brauche ich ja sowas auch unbedingt. Okay, da kannst du demnächst mal berichten, wie es ist.
Genau.
Okay, dann wieder zurück, KDE 4.
Und läuft Linux drauf.
Läuft Linux drauf? Ja was sonst?
Genau, sonst würde ich auch nicht erwähnen.
Genau.
Okay, jetzt du.
KDE 4.4, Social Desktop Library hast du hier aufgeschrieben.
Ja, genau. Also KDE 4.4 macht jetzt langsam wirklich, macht ernst, genau.
macht Spaß und ernst.
Macht Spaß und ernst. Also es gibt da ja so einen 6-Monaten Release-Zyklus und der 6 Monate ist unterteilt in mehrere Phasen, so Bugfixing am Ende und Release-Kandidatprüfung und am Anfang eben dann das Mergen von neuen Funktionen. Und momentan ist es so, dass die neueste Version, die 4.4, die Ende Januar oder Anfang Februar erscheinen wird, jetzt langsam in den Feature-Freeze übergeht. Deswegen ist es langsam immer klarer, was dann da alles drin sein wird. Und neben ganz vielen Geschwindigkeitsoptimierungen, was ich super finde, und so Tapped Window Manager Features, dass man mehrere Programme so in ein Fenster zusammenschieben kann und dann oben in der Taskleiste so umschalten kann, ist ganz lustig. Und dann so weiteren Web-Features gibt es eben auch noch den Social Desktop, wo ich mich so ein bisschen drum kümmere. Und da haben wir jetzt die Kernbibliothek, Attica nennt sich das Ganze, ist dann auch Bestandteil von KDE 4.4, sodass jetzt ja, alle möglichen KDE-Applikationen zukünftig Social Features einfach aufrufen können und sich überhaupt gar nicht mehr um irgendwelche Backend-Themen kümmern müssen. Da kann dann einfach der Vokabeltrainer sagen, zeig mir doch jetzt mal Leute an, die dieselbe Sprache lernen wollen wie ich. Oder das E-Mail-Programm kann einfach mal sagen, zeig mir mal eine Freundesliste an und was die in letzter Zeit so getwittert haben. Oder man kann in der Textverarbeitung sagen, jetzt zeig mir mal andere User, die in der Umgebung sind und die vielleicht auch irgendwie ein ähnliches Interesse haben, dass sie in meinem Dokument jetzt irgendwie mitschreiben können oder solche Dinge. Oder im Eventkalender, in der Kalenderapplikation M-Events angezeigt werden, so wie, ja, hier ist irgendwie eine Radio Tux Party und da geht ein Freund von mir hin und dann gehe ich doch da auch mal hin. Also die ganzen coolen Social Features, die man teilweise schon aus dem Browser kennt, also aus dem Internet, aus dem Web, die sind dann zukünftig auch auf dem Desktop verfügbar. Und da bin ich wirklich sehr, da bin ich total gespannt, was sich da alles entwickeln wird. Also die Basis ist jetzt gelegt und jetzt sind die Entwickler aufgerufen, coole Dinge zu tun.
Ist ja auch so ein bisschen so ein Steckenpferd von dir.
Ja, genau.
Aber jetzt trotzdem noch ein bisschen Keule. Wie sieht es da mit dem Datenschutz aus und so? Muss ich mich da jetzt für extra anmelden oder ist das Ding irgendwie aktiviert? Kann ich es deaktivieren?
Also ist man standardmäßig natürlich alles deaktiviert und man muss sich da überhaupt nicht irgendwo anmelden. Man kann sich aber anmelden, wenn man es nutzen möchte, muss dann aber auch da keine persönlichen Daten von sich preisgeben. Also es ist einfach mit einem Login und einem Passwort oder über OpenID, damit ist es dann auch getan. Und wenn man dann natürlich möchte, kann man noch weitere Daten von sich dann preisgeben. Es gibt viele Leute, die finden, das ist in Ordnung, wenn irgendwo steht, was jetzt irgendwie das Hobby ist oder ein Foto von irgendwo was oder dass irgendwo steht, dass man das kleine Skript geschrieben hat oder sonstige kleine Informationen. Das heißt jetzt ja nicht, dass man jetzt wirklich persönliche Daten von sich eingeben muss. Man kann aber auch Dinge tun, dass man bestimmte Dinge veröffentlicht und das sagt, das sollen es aber nur meine Freunde sehen dürfen. Andere Leute sollen jetzt keine weiteren Informationen, die dürfen noch nicht mal wissen, dass es mich überhaupt gibt. Und meine Freunde dürfen dann genau wissen, keine Ahnung, wo ich wohne.
Das stelle ich dann aber alles in einem Browser ein oder gibt es da irgendwie einen extra Client für?
Nee, das ist jetzt das Besondere, dass man das kann man alles mit KDE-Anwendungen zukünftig machen.
Also direkt mit jeder?
Nein, nicht mit jeder, also das ganze Managen von seinen Freunden und Nachrichten und Leute suchen, da gibt es so ein Plasma-Widget, was man auf dem Desktop liegen hat, wo man sowas machen kann. Man kann es natürlich auch auf dem Browser machen, aber mit so einem kleinen Plasma-Widget ist es eigentlich ganz bequem und da kann man alles managen.
Okay, und wenn ich mich da angemeldet habe, dann wird auch diese Library aktiviert, oder wie?
Genau.
Okay.
Und da gibt es dann zukünftig auch so Funktionen wie dass man eigene Dinge hochladen kann oder runterladen kann. Der eine oder andere kennt ja schon Get Hot New Stuff, das Get Hot New Stuff Feature in KDE, dass man zum Beispiel Wallpapers direkt aus dem Internet runterladen kann oder irgendwelche Icons oder Plasma-Widgets oder sowas. Und das ist auch stark erweitert, dass man dann auf dem Server dann noch suchen kann und sortieren, Kategorien sich durchklicken kann und eben auch uploaden. Das finde ich persönlich auch ziemlich spannend, dass man da aus Anwendungen, was weiß ich, aus dem Bildverarbeitungsprogramm, jetzt hat man irgendwie ein schönes Urlaubsfoto von sich da und hat das irgendwie ein bisschen bearbeitet und denkt, ja, das ist doch ein tolles Wallpaper, das teile ich jetzt einfach mal mit der Welt, drücke ich auf einen Knopf und schon können die anderen Leute darauf zugreifen.
Gibt es auch eine Facebook-Integration?
Eine Facebook-Integration gibt es auch, genau.
Genau, nur also, Facebook oder auch andere soziale Netzwerke?
Also wir haben eine Twitter-Integration, eine Facebook-Integration. Naja, bin ich jetzt überfragt. Aber weiß ich jetzt nicht genau, leider.
Okay. Und dann tauchte im Chat noch die Frage auf, ob das jetzt tatsächlich ein eigenes KDE-Social-Network-Portal ist.
Nee, also die Idee dahinter ist vielleicht nicht ganz klar geworden, ist, dass man verschiedene Backend-Server für das Ganze verwenden kann. Also es gibt keinen eigenen KDE-Server, sondern es gibt verschiedene Dienste, die da mitmachen und die werden in sogenannten Provider-Files bei uns eingetragen und die werden dann einfach angefragt. Das heißt, es gibt dann zum Start gibt es vermutlich eine Integration mit der Memo-Community, dann gibt es das Forensystem von KDE, was eingebunden sein wird, also forum.kde.org und noch die ganzen Open-Desktop-Seiten. Und das sind jetzt die ersten drei, die mitmachen, Aber ich habe jetzt von anderen Website-Betreibern jetzt auch schon gehört, dass sie Interesse haben und dann wird es eben ganz viel mehr Datenquellen geben, die dann da zusammengeführt auf dem Desktop angezeigt werden.
Wie ist es dann mit Facebook? Das ist jetzt noch kein eigener Provider oder wie?
Nee, also Facebook ist jetzt so native, also die interessieren sich noch nicht so wirklich für KDE leider. Das heißt, die machen da jetzt noch nicht wirklich mit. Jetzt muss ich mal schauen, ob man vielleicht sowas wie so ein Proxy, irgendwie so ein Konverter irgendwie schreibt, dass man die auch direkt einbindet. Ja, oder dass sie auch irgendwann sagen, Mensch, Linux-Desktop ist ja wichtig und da machen wir mit.
Das heißt also, irgendwann kann ich vielleicht auch mal einen Freund aus Facebook mit einem Freund aus den KDE-News-Gruppen irgendwie zusammenbringen? Ja,
das ist die Vision, aber da ist zugegebenermaßen schon noch etwas, da ist noch ein Weg da.
Wenn ich da mitentwickeln will, wo wende ich mich dahin? Wie mache ich mit?
Also gibt es die Webseite socialdesktop.org. Da gibt es eine grundlegende Information dazu. Dann haben wir eine Wiki-Seite auf techbase.kde.org, wo man ja auch technische Informationen austauschen kann, sie informieren kann. Und es gibt eine Mailingliste socialdesktop@kde.org. Und die eigentliche Spezifikation, also die Sprache auf dem Server, die ich implementieren muss, um mitmachen zu können, das ist ein freies Projekt, ein Standard, der auf freedesktop.org gehostet ist. Da kann man einfach auf freedesktop.org gehen und nach Open Collaboration Services suchen. Und dann kommt man auf eine genaue Spezifikation, genaue Informationen, was man tun muss, um mitmachen zu können. Also als Website-Betreiber, als User ist es natürlich viel einfacher.
Mhm. Naja, gut. Dann würde ich sagen, so viel zu Social Desktop in KDE. Wenn da noch Fragen sind, kann man sich auch bestimmt in einer der nächsten Folgen wieder an dich wenden.
Gerne.
Genau, also ihr könnt auch uns eine Mail schreiben, wenn ihr jetzt nicht traut, in einer der anderen Mailinglisten oder so zu kommen. Ich leite das dann immer gerne an den Frank weiter, der kann das dann auch beantworten bestimmt.
Ich versuch's.
Oder ihr könnt jetzt noch in den Chat kommen, irc-freenode.net, Channel Raute, Radio Tux und da mit diskutieren. Ihr könnt, hat leider letzte Woche irgendwie keiner gemacht. Ich habe ja gesagt, ihr könnt auch mal anrufen und zwar nicht nur hier im Studio normalerweise, sondern ihr könnt auch unseren tollen Netzsprecher verwenden, der uns von netzsprecher.de zur Verfügung gestellt wird. Da ja, könnt ihr einfach eine Nummer anrufen und könnt kommentieren und dann seid ihr als Audio Blog, Audio-Beitrag auch auf dem Blog zu hören. Und wenn ihr wollt, können wir eure Frage oder eure Anmerkung auch gerne hier in einer der nächsten Sendungen spielen. Fände ich schön, wenn das mal jemand macht. Aber es hat uns jemand geschrieben, wenn ich es jetzt gleich finden, und zwar zu der Sache, die wir letzte Woche erwähnt haben. Wir haben, glaube ich, irgendwas mit GTK gesagt und er hat gemeint, du hattest es gesagt, genau. Also GTK plus 3.0 rauskommt, müsste die API nicht nochmal gebrochen werden. Die Sachen in GNOME 3 werden GTK plus 3.0 ready gemacht. Das heißt, sie benutzen nicht mehr ich soll das mit Englisch und ablesen und sowieso. Aussprechen kann ich das Wort, aber wenn ich es lese, ist es furchtbar. Also kaputte Sachen werden nicht mehr oder veraltete Symbole und Programmierteile werden nicht mehr verwendet und das wird dann so sein, dass die auch, ja, so wie es in GTK plus 3.0 sein wird. Und wenn man dann neue Sachen macht, die in GTK 3 plus 3 plus GTK plus 3.0 drin sind.
Das Plus sagt doch keiner mehr.
Ja, aber steht da drin und jetzt kann man echt GTK 3 sagen, einfach so.
Ich mach das, keine Ahnung.
Heißt das eigentlich immer noch GNOME Toolkit oder hat das auch einen anderen Namen?
Nee, das hat schon immer GIMP Toolkit geheißen.
Meine ich ja. Das wollte ich eigentlich sagen. Jetzt habe ich schon GIMP, genau. Das heißt immer noch GIMP Toolkit. Man hat das nicht,
weiß ich nicht.
Man hat es nicht irgendwie. GTK heißt GTK Toolkit oder so, so rekursives Akronym draus gemacht. Naja, also jedenfalls, das, was wir letzte Woche behauptet haben, stimmt so nicht. Also, wenn GNOME 3.0 rauskommt, dann ist das alles GNOME, Quatsch, dann ist es alles GTK 3-0 ready und dann muss die API nicht zweimal gebrochen werden oder die Sachen werden halt nicht binär inkompatibel, sondern wenn GNOME 3.0, dann ist es auch für GTK plus 3.0. Gut, so, das wollte ich nur nochmal gesagt haben. Und noch eine Sache war, aber ich habe es schon wieder vergessen. Verdammt, wenn man sich nicht alles aufschreibt, ja. Aber wie gesagt, ihr könnt bei uns kommentieren und halt auch gerne mal wieder, unbedingt mal drauf sprechen auf unsere Voicebox von Netzsprecher. Okay, dann reden wir vielleicht noch kurz über, wir hatten ja letzte Woche auch gesagt, GPL-Verletzung von Microsoft und Microsoft hat sich jetzt hingestellt und gesagt, ja, habt da recht, war so, wir stellen das Ding jetzt komplett Open Source und wir prüfen auch andere Sachen, ist von einem Drittentwickler entwickelt worden und die haben da irgendwie Müll gebaut und deswegen stellen wir jetzt das komplette Tool Open Source und auch wir überprüfen auch alles andere nochmal und wenn es uns nochmal irgendwo auffällt, stellen wir auch das komplett unter die GPL. Finde ich einen feinen Zug von denen und haben die ja relativ schnell hingekriegt. Also da war ich doch überrascht.
Das stimmt. Da war ich auch erstaunt. Also erstmal, dass man so schnell den Fail dann doch zugegeben hat und dann eben auch ganz konsequent sagt, ja, dann ist es eben GPL. Man hätte ja auch sagen können, okay, das nehmen wir jetzt wieder von der Webseite runter und entwickeln es jetzt neu und in 2 Jahren gibt es dann die neue Software, keine Ahnung. Sind ja auch gesagt, ja, okay, alles GPL und somit auch die GPL natürlich ein Stück weit akzeptiert, was das eben für Auswirkungen hat, wenn man sowas macht. Und ging es mir genau wie dir, Ingo. Das
gut, sind wir uns da auch einiger Meinung, nehmen wir das nächste Thema. Wenn wir weiter so machen, wenn wir das mit der Gedankenübertragung noch verfeinern und uns schneller bei vielen Themen einer Meinung sind, dann kommen wir hier viel schneller durch die Sendung. Und Oracle und sowas hatten wir letzte Woche auch erwähnt und da kam jetzt auch wieder was raus, nämlich Sun hat irgendwas mit Java gemacht und das freut die Open Source Leute nicht so. Vielleicht kannst du da auch mal 2, 3, 4 Sätze zu sagen.
Ja, also da bin ich nur so halb informiert,
muss ich sagen. Ich auch, reicht zugeben. Gut. Nächstes Thema.
Das ist eilig. Musst du aufs Klo irgendwo.
Nee.
Ja, also ging es ja wohl darum, wie offen die Java-Entwicklung zukünftig ist. Es gibt da ja immer so diese Angst jetzt hier mit Oracle und Oracle böse und oh Gott, wer weiß, was mit Java passiert, was mit OpenOffice passiert, was mit MySQL passiert. Und da gab es wohl jetzt irgendwie, sind einige Dinge werden zukünftig intern entwickelt. An die Lizenz ändert sich, glaube ich, erstmal nichts, aber einfach es ist eben in-house und da haben jetzt einige Leute jetzt schon Bedenken, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht. Das weiß ich, kann ich jetzt nicht beurteilen, so genau bin ich da jetzt nicht drin, aber da passieren kritische Dinge.
Ja, ja, ist zumindest ein seltsamer Koinzident, sagt man so, Zusammenfügung von mehreren Sachen, dass das jetzt gerade passiert, wo Oracle Sun übernehmen will.
Ja.
Also, ja. Das ist nicht clever. Hätten sie vielleicht vorher machen sollen, hätte es zwar auch Ärger gegeben, aber andere Spekulationen vielleicht und so. Naja, gut, ich meine, ist ja auch, wie das vorhin auch noch nicht in Stein gemeißelt. Ja, jetzt habe ich es mir gemerkt, was es war. Und vielleicht, ja, machen sie es ja doch noch komplett Open Source.
Ja, Open Source ist es ja,
glaube ich. Ja, aber das, was sie darauf aufgebaut haben, nicht. Ja gut. Können wir jetzt auch nur spekulieren, was sie da mit bezwecken und warum das jetzt so passiert ist oder nicht. Mal auch sehen, was da passiert. Und überhaupt, ob sie jetzt noch von Oracle übernommen werden oder nicht. Da kann man schöne Verschwörungstheorien basteln. Ach genau, das jetzt fällt mir auch wieder ein. Mir hatte jemand per Twitter gesagt, wir haben vor, ich glaube, 2 Wochen habe ich über Remember the Milk geredet und dass es für Remember the Milk eine App gibt im iPhone Store und auch im Marketplace, heißt es, glaube ich, bei Android. Und dafür braucht man die Pro-Version, die jetzt irgendwie nicht so viel kostet, irgendwie 15 Euro im Jahr oder so. Finde ich für den Service völlig in Ordnung, weil von irgendwas müssen die Leute ja auch leben. Aber wenn man es nicht bezahlen will, gibt es auch ein Tool namens Astrid. Toller Name. Und das funktioniert genauso gut auf Android wie die richtige App von Remember the Milk. Aber man kann es mit einem kostenlosen Zugang verwenden. Also, ja. Wenn es genauso gut funktioniert und man nicht bereit ist, die 15 Euro da im Jahr zu bezahlen, dann kann man zumindest für Android auch das Astrid-Tool verwenden.
Das heißt, wenn ich jetzt jemanden brauche, der mich daran erinnert, Milch zu kaufen, dann sage ich es einfach Astrid.
Dann sagst du es einfach Astrid, ja. Genau. Okay. Also, ja, du hast die Sendung nicht gehört. Du hörst nicht unseren Podcast.
Gibt's doch, doch. Ich wollte jetzt halt so ein bisschen.
Achso, du wolltest nochmal zusammenfassen.
Ich habe da jetzt kurz drüber nachgedacht, ob das jetzt wohl. Keine Ahnung. Meine Fantasie geht mit mir durch. Ich habe jetzt überlegt, ob das politisch korrekt ist, quasi Astrid, also eine Frau, sozusagen als Erinnerungsstütze. Fürs Einkaufen.
Astrid, ich hab dir doch gesagt.
Genau. Das ist Remember the Milk und jetzt ist es irgendwie
Astrid.
Die Astrid, die dann wohl die Milch kauft und nicht der Mann. Na, egal. Themawechsel.
Ja gut, Remember the Milk ist jetzt auch nicht, ich meine, das Ding erinnert mich jetzt auch nicht. Ich hab mir, glaube ich, noch nie aufgeschrieben, dass ich mich an Milch erinnern will. Ja, also da steht gerade drauf, dass ich frischen Rosmarin soll ich besorgen. Echt? Das sagt es mir zum Beispiel. Ja, weil ich es letztens nicht gefunden habe. Gab keins.
Aber Milch ist mir schon öfters ausgegangen.
Tja.
Aber wenn das jetzt irgendwie in deinem Webtool stehen würde, weiß ich es nicht.
Naja, ich meine, wenn es dich dann noch erinnert, wenn du in der Nähe von einem Laden vorbeigehst, wo es was gibt.
Das stimmt.
Wäre doch toll.
Das wäre toll.
Ja, gut. Das brauchen wir unbedingt noch. Und so ein bisschen sowas kann, glaube ich, zumindest Remember the Milk. Ob das Astrid auch kann, die liebe Astrid, weiß ich nicht, aber... Remember the Milk.
Astrid.
Ja, das ist unglaublich. Ja, toller Name. Oder auch nicht. Dann Synchronisationstool für Firefox und mehrere Rechner darüber synchronisieren. Das Ding heißt Weave. Und ja, auch eine nette Sache. Ich weiß nicht, hast du das durchgelesen?
Nee.
Hast du nicht? Okay, dann versuche ich. Ich
bin gar kein Firefox-User, deswegen.
Ach stimmt, du bist ja ein Safari-User.
Nee, ich bin ein Recon-User. Wo es übrigens auch eine neue Version gibt, rein zufällig, 0.3 seit heute.
Dann musst du auch nochmal kurz sagen, was es ist.
Ja, Recon ist ein Browser für KDE und zwar ein benutzt WebKit und nicht das KHTML und ist von daher eigentlich super schnell und super kompatibel mit den ganzen Seiten und hat eben eine super KDE-Integration, also hat KDE-Bookmark-Management und ist auch total klein, lädt in, keine Ahnung, nicht mal eine Sekunde, weil es einfach die ganzen Funktionalitäten benutzt und ist noch ein bisschen unbekannt, die Applikation, aber ist, finde ich, irgendwie total schnell und find, gute Sache.
Kannst auch auf alle Carparts zugreifen? Carpart, ja.
Nee,
kannst nicht.
Man kann da jetzt nicht in den Browser
auch noch ein File.
Noch ein File-Manager embedden, in den dann noch eine Konsole embedded ist, wo dann noch das...
Und Spiele kann ich auch nicht daraus
ausführen. Nee.
Mensch, aber dann bleibe ich bei Conqueror.
Echt? Ich weiß nicht. Nee, ist doch, aber, ich will ist das aber alles ein machen. Schöner, schneller, kleiner Browser,
ja, Browser,
der alles kann, was man zum Browsen braucht und sonst nichts.
Ja. Na gut. Ich kann bei Conqueror auch umstellen, dass ich WebKit haben will. Es ist dann immer noch langsam, aber es geht.
Tja.
Ja, gut. Ich mag Carparts.
Echt?
Ja. Und ich mag auch meinen alten Conqueror wieder haben.
Der ist doch nicht weg. Wo ist er denn hin?
Ja, das funktioniert alles nicht mehr so schön wie unter dem 3X-Conqueror. Ja. Ist jetzt alles zerlegt. Und der böse Dolphin.
Drückst auf Home und dann ist irgendwie, bist du in einem Home-Verzeichnis. Aha, super. Das ist doch nicht ein Browser.
Ich will aber alles im Browser haben. Ich will die eierlegende Wolfmilchsau.
Ja. Aber zum neuen KDE 4.4 kannst du jetzt in ein Fenster mehrere verschiedene Applikationen die zusammenschieben. Dann hast du oben in der Titelleiste, da sind so verschiedene Tabs. Dann hast du eigentlich auch dann eine Konsole zusammen mit, keine Ahnung, allen anderen Programmen.
Hä? Was? Das Desktop Plasma hat mehrere Tabs,
nee,
oder was?
Nee.
Warum geht's?
Du hast jetzt irgendwie zwei Fenster offen. Du hast jetzt eine Konsole offen und du hast einen Dolphin offen und du hast einen Browser offen und du hast ein Spiel offen.
Ja.
So, und dann klickst du mit der rechten Taste auf eine Titelleiste von einem dieser Programme und sagst, das jetzt bitte mergen mit, keine Ahnung, der Konsole. Und dann hast du ein Fenster, was in der Titelleiste oben Tabs hat.
Mhm.
Und dann kannst du da oben drin umschalten zwischen den verschiedenen Programmen, die da in dem Fenster zusammen geklebt sind.
Okay, dann muss ich nicht mehr mit Alt-Tab durch die Dinger wandeln, sondern kann oben die Tabs benutzen.
Genau. Ob das jetzt toll ist, weiß ich auch nicht. Aber,
nee, wir brauchen,
aber du wolltest ja alles zusammen haben.
Ja, ja. Und wir brauchen unbedingt die Funktion, die einzige Funktion, die bei Windows 7 wirklich wichtig ist den Leuten, weil sie scheinbar auch in irgendeiner Werbung vorkommt oder so, ist, dass man das eine Fenster nach links in die Ecke schmeißen kann, das andere nach rechts und dann sind die so getrennt da.
Das
die Funktion
gibt's natürlich.
Brauchen wir.
KDE 4.4.
Ja, die brauchen wir unbedingt, weil das ist das Einzige, was die Leute sehen wollen, wissen wollen. Jeder, der mir Windows 7 zeigt, ist total begeistert, dass er das jetzt kann.
Hm.
Ich fasse mir jedes Mal in den Kopf und denke, Leute, ja, das ist furchtbar. Aber wie einfach man die Leute glücklich machen kann, ja? Es ist immer noch schlecht, aber es hat ein tolles Feature und die Werbung hat den angebläut, das ist toll, deswegen finden es jetzt alle toll.
Ja.
Schön.
Nee, wir haben neulich jetzt vor zwei Tagen haben wir uns diese ganzen 7-Sekunden Werbevideos auf der Microsoft-Seite angeschaut, weil wir ein bisschen lachen wollten. Und
guckt man sich sowas freiwillig an?
Ja, also doch, natürlich. Sehr lustig.
Ich hab gehört, mir hat jemand erzählt, dass es tatsächlich Werbung von Microsoft gibt, die im Fernsehen läuft, die Windows 7 anpreist. Stimmt das? Achso, du hast auch keinen Fernseher.
Ich bin nicht so der
Verdammt,
Fernsehen.
Ich habe auch keinen.
Aber ich habe jetzt gelesen, dass sie
vielleicht
jetzt,
benutzen wir es deswegen
dass jetzt Matthäus, also diesen Fußballer, den haben sie verpflichtet jetzt als Werbemaskottchen für Windows 7.
Ach du Scheiße.
Ne?
Ja gut, ich meine, wenn man so, abgewrackt, naja.
Ich frage mich dann auch, ist es irgendwie, also ich bin jetzt nicht so der Fußballfan, vielleicht ist er ja irgendwie in der Fußballfans hier total, wird er total
abgöttisch
geliebt.
Ja,
aber
der ist einer der wenigen Ehrenspielführer des Deutschen Fußballbundes.
Der ist auch irgendwie Weltmeister und Europameister.
Mal und geworden. Er hat die meisten Spiele in der Nationalmannschaft bestritten von allen.
Ja. Also ja, das ist ja auch alles ganz toll und das könnte ich natürlich nicht und der ist schon ein toller Typ, nur also, wenn der jetzt sagt, dass Windows 7 gut ist, denke ich dann, ja Mensch,
dann
der
es
muss
gut.
es ja wissen.
Der weiß das, der ist Fußballer, der weiß das.
Der ist Fußballer, der weiß das.
Der hat die ganze Zeit was mit Fenstern zu tun.
Kaufe ich mir das auch, wenn der Matthäus das sagt.
Oder mit Rasen? Hm. Vielleicht sollte er lieber für Rasen Werbung machen.
Ich weiß nicht.
Also Fluxbox kann das mit den zwei Fenstern wohl auch schon ewig und ich fand das jetzt auch nicht so die tolle neue Funktion, aber es ist allen Leuten, die Windows 7 nutzen, total wichtig. Das ist diese mit, ich schmeiße es in die linke Ecke, ich schmeiße es in die rechte Ecke und ja, toll. Also stark begeistert davon und das mit den Tabs kann Fluxbox scheinbar auch.
Mhm.
Ja,
es gibt ja ganz viele tolle Window-Manager wie Fluxbox und ganz viele andere. Zum Beispiel, was ja auch so ein Feature ist, dieses Tiling.
Letzte Woche, ja.
Genau, was jetzt gerade jetzt irgendwie nicht hat, also noch nicht. Aber klar, es gibt ganz viele coole Window-Manager, die für alle möglichen Spezialfunktionen, das ist ja das Tolle an Linux, die Auswahl.
Achso, nur das mit den Tabs kann es. Das mit den rechte Ecke, linke Ecke nicht. Aber ist auch egal.
Nee, das kann aber KDE.
Das kann KDE demnächst.
Ja, genau. 4.4 kann das.
Gut. Weil dann können wir noch mehr so Werbung machen. Ich glaube, wir sollten mal echt so einen Blog machen. Wie oft wurde KDE schon für Windows 7 gehalten? Oder Windows Vista? Da könnte man den glatten, kompletten Blog schon alleine mitfüllen. So, immer wenn wieder irgendeine Zeitung einen Netbook mit KDE abbildet und darunter schreibt, wie toll Windows 7 ist. Das ist schon lustig. Da gibt es schon einige von. Eins von diesen Dingern haben wir auch im Blog mal, weil wir es so witzig fanden. Ich weiß jetzt nicht, ob es gut oder schlecht ist für KDE. Das müsst ihr entscheiden jetzt beim Hören.
So.
Oh. Es gibt ja geteilte Meinungen darüber. Okay, so, dann gucke ich jetzt mal in unsere Wave, was noch drin steht. Ach so, ja, stimmt, wir waren auf bei völlig anderem Thema. Jetzt müssen wir aber wieder zurückkommen zu Firefox Weave. Da waren wir doch eigentlich. Und da haben wir jetzt nicht drüber geredet, weil wir...
Weil ich da keine Ahnung davon habe.
Und weil du keine Ahnung davon hast, reden wir nicht drüber.
Da rede du drüber.
Okay. Also es ist eine Firefox-Erweiterung und die macht Folgendes. Sie speichert Lesezeichen, Einstellungen, Browser-History, offene Tabs und Passwörter auf einem Server. Und man kann dann halt von mehreren Firefox-Versionen, also Firefoxen, die man so rumliegen hat, einen auf seinem Home-Rechner, einen auf seinem Laptop, einen auf seinem Arbeitsrechner, whatever, kann man dann auf dieses Weave zugreifen und hat immer dieselben Sachen. Das ist super toll.
Ist es nicht sowas wie Delicious? Nee. Schon,
Was, Delicious ist doch nur URLs abspeichern, oder? Ich meine, ich habe Delicious noch nie verwendet, keine Ahnung.
Aber, also ich benutze es auch nicht, aber da kann man seine persönlichen Bookmarks irgendwie hinterlegen und dann kann man Bookmarks. Das Firefox-Plugin installieren.
Ja, aber doch nur Lesezeichen. Wer will denn nur Lesezeichen? Das, ja. Das Ding kann auch noch Einstellungen, History, Passwörter, offene Tabs.
Hm.
Aber sowas ähnliches haben wohl Opera und Google Chrome auch schon. Und ja, wie das Tolle daran ist, ich habe gleich gedacht, oh Gott, leg doch nicht irgendwas auf dem Server irgendwo ab, vor allem noch meine Passwörter und so. Naja, also zumindest scheint das Ding die Sachen mit einem Passphrase verschlüsselt dort abzulegen. Und würde mir auch immer noch nicht reichen, und dann steht aber gleich drunter jetzt bei Heise, habe ich gerade gelesen, man kann auch einen eigenen Weave-Server aufsetzen. Und dann war ich beruhigt. Da habe ich gedacht, das mache ich auch.
Aber wie oft veränderst du die Konfiguration deines Browsers, dass du das ständig hin und her synken musst?
Naja, also ich trage schon mal irgendwo ein Passwort ein und es wäre natürlich toll.
Okay, gut.
Und ein Lesezeichen füge ich mir auch mal hinzu und offene Tabs habe ich auch immer andere. Und es wäre doch schon cool, du machst ihn einfach zu, der synkt es, gehst halt an einen anderen Rechner, machst du wieder alle auf und kannst weiterarbeiten. Und wenn das dann auch noch zwischen... was ja sehr wahrscheinlich ist, egal ob das dann auf einem Mac, auf einem Linux, auf einem Windows, auf einem Betriebssystem deiner Wahl hier einfügen ist, ist doch prima. Gut. Also ich finde es toll. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Die Nachricht hat Kato gerade in die Wave eingetragen und ich fand es toll. Ja, gut. Können wir das auch streichen.
Habe ich bisher nicht vermisst, aber vielleicht vermisse ich es, wenn ich es mal benutze und dann nicht mehr habe.
Genau, mach das doch mal. ja, dann vielleicht noch kurz der Hinweis, nächstes Wochenende ist in Potsdam der Brandenburger Linux Infotag und ich werde da auf jeden Fall auch erscheinen. Mal ein bisschen rumgucken, wer sich mehr informieren will, blit.org. Und ja, da gibt es irgendwie ein paar Vorträge und es gibt ein paar Sachen zu sehen. Es ist ein kleiner, gemütlicher Linux-Tag und es gibt am Abend meistens ein Social-Event und Leute treffen ein bisschen
quatschen. Ach, du fährst wegen Bier da hoch?
Ja.
Okay.
Unter anderem. Ja, ich meine.
Social-Event?
Social-Event, ja. Na klar. Wegen dem Social-Event. Ja. Gibt auch ein paar Workshops, da weiß ich jetzt nicht, wie die ausgebucht sind. Ich glaube, einen hält auch Sirko wieder. Weiß gar nicht, GIMP oder sowas. Was macht er denn diesmal? Inkscape. Ah ja. Also, wer Sirko mal live in Action sehen will und was über Inkscape erfahren will, gibt auch noch einen über OpenStreetMap und wissenschaftliches Arbeiten mit OpenOffice. Wissenschaftliches Arbeiten klingt gut, OpenOffice. Nein, ich mag OpenOffice, aber ich habe LaTeX für mich entdeckt und bin jetzt voll der LaTeX-Fan.
Ich wollte gerade sagen, ist nicht irgendwie wissenschaftliches Arbeiten und Linux ist gleich LaTeX?
Ja, deswegen, ja. Aber es gibt Leute, die migrieren von anderen Systemen, soll es geben, und die brauchen wissenschaftliches Arbeiten mit OpenOffice. Und OpenOffice ist halt schon einfacher zu erlernen, vor allem wenn man so sozialisiert ist, dass man mit Microsoft Office groß geworden ist.
Mhm.
Ansonsten würde ich immer den anderen Ansatz nehmen.
Tja. Aber wenn man so ein Dokument hat, was jetzt, sage ich jetzt mal, dreistellige Anzahl von Seiten hat, dann ist es doch kein Spaß mit so OpenOffice. sich jetzt irgendwie komische Seitenumbrüche und irgendwie, hey, welches Bild ist jetzt wo und sowas hinher zu formatieren.
Ich glaube, dieses Fass machen wir jetzt nicht auf.
Gut.
Also ich bin da voll deiner Meinung und können wir auch wieder einen Haken hintermachen. Ja, deswegen, ich bin auch noch ein bisschen so beim Einlernen in LaTeX, so alles kann ich auch noch nicht. Aber je tiefer ich da reingehe, desto spaßiger wird es irgendwie, finde ich. Hochverfügbare E-Mail-Server für groß und klein.
Hä?
Ah, IPv6 Security. Oh, sorry, ich lese gerade, was es so auf dem Brandenburger Linux-Info-Tag gibt. Und war jetzt begeistert, was es da so alles gibt. Also doch, es lohnt sich hinzugehen. Und ist an der Universität Potsdam, ich glaube, wieder in Babelsberg, also an dem Teil, wo die Informatik auch ist. Tja, genau. Gut, dann haben wir noch irgendwas? Hast du noch irgendwas?
Ich könnte noch ganz kurz was zur Open Source Expo erzählen.
Ja, stimmt, die war letzte Woche.
Was natürlich jetzt nicht so spannend ist, weil es ist ja schon vorbei. Kann ich jetzt nicht dazu aufrufen, hinzugehen.
War es toll oder war es
nicht
toll?
Nee, war gut. Also es ist natürlich so ein bisschen wie ein Linux-Tag in klein, sage ich mal. Also es gab Informationsstände von den üblichen Verdächtigen, von den üblichen Projekten OpenStreetMap und OpenSUSE und ganz viele andere noch. Und ganz interessante Vorträge, muss ich sagen. Und in kleinem Rahmen fand ich ganz nett. Ich habe morgens auch über OpenPC was erzählt, so den aktuellen Stand, aber da kann ich, glaube ich, in der nächsten Folge nochmal ein bisschen mehr announcen. Das ist dann, gibt es interessante Dinge, aber jetzt noch nicht. Aber es war eine sehr interessante, sehr, sehr schöne Veranstaltung, muss ich sagen. Also der, wo aus dem südlichen Teil von Deutschland kommt, irgendwie so größere Umkreis von Karlsruhe, sage ich mal, geht hin nächstes Jahr, wenn es wieder stattfindet, denke ich mal, war eine ganz schöne Veranstaltung. Und auch ein gutes Social-Event, fällt mir gerade ein.
Ah ja, gut. Also Bier trinken.
Genau.
Gut. Das ist, finde ich, immer so das Wichtigste. Also das fehlt so mir bei dieser einen Messe, wo wir letztens auch kurz zusammen getroffen sind, so hier Stuttgart. Da weiß ich nicht, wie war das Social-Event quasi?
War gut.
Doch. War auch gut.
Ja. Aber was noch ganz interessant war da auf der Open-Source-Expo ist, ich habe mich dann morgens also angestellt bei der Registrierung. Und dann waren einige Leute vor mir natürlich noch in der Schlange und die wurden dann immer begrüßt. Ja, hallo, hier ist Ihr Ausweis, hier ist Ihre Tasche mit dem T-Shirt und hier ist Ihr Netbook. Okay, der Nächste, ja, hier ist wieder Ihr Ausweis, hier Ihre T-Shirt und Tasche und alles und hier Ihr Netbook. Und dachte ich schon so, was ist denn jetzt hier los? Bekomme ich dann auch gleich ein Netbook umsonst geschenkt?
Ja, wenn du dich für alle Konferenzteile für 3.000 Euro registriert hast, dann kriegst du da ein Netbook umsonst.
Genau, so ungefähr war das dann auch. Da stand ich dann vorne, hab dann so die Arme schon ausgebreitet, bereitwillig, um ein Netbook in Empfang zu nehmen, aber
du hast keinen gekriegt.
War dann doch irgendwie, ich habe nur die Holzklasse gebucht und nichts mit Netbook.
Tja,
das T-Shirt habe ich zwar jetzt hier, habe ich auch an, das tolle, aber Netbook.
Ich wollte ein Netbook, aber alles, was ich bekommen habe, ist dieses lausige T-Shirt.
Richtig.
Ja.
Schade.
Ja, weil da ja noch zwei andere Konferenzen irgendwie nebenbei waren,
ja, genau.
Wenn man die alle zusammen gebucht hat. Ich hatte mir das gelesen. Wir hatten ja auch ein Interview mit denen.
Okay. Achso, dann wusstest du das.
Ja, ich bin voll informiert hier. Oder unsere Hörer sind voll informiert.
Hatte mich kurz gefreut und dann doch nicht mehr. Naja.
Tja. Radio Tux Hörer wissen mehr.
So ist es.
Oder so nach dem Motto. Ja, im Chat wird gerade noch diskutiert, dass dieses Weave ja fast Groupware-Funktionalitäten hätte. Also ich finde auch, eine Groupware ist schon noch ein bisschen mehr, als Sachen hin und her zu synken. Und aber ich gehe ja auch davon aus, dass das irgendwie plattformunabhängig ist. Und die Serverseite von diesem Weave soll wohl irgendwie noch schrottig sein, aber wird sicher mit der Zeit irgendwie kommen. Okay, so, dann gucke ich jetzt nochmal in unsere tolle Wave hier. Und überlege, ob wir noch irgendwas haben. Wir könnten jetzt noch über Murdoch, Springer, Google und diesen ganzen blöden bitte das Zeug reden. Also ich meine, im Endeffekt war das, unterschreiben die da ihr Todesurteil, aber mich soll es nicht stören.
So ist es. Ich habe jetzt von Murdoch, habe ich jetzt gehört, dass er tatsächlich wirklich noch nie im Internet war. Also er hat...
So kommt er mir auch vor.
Er ist ja auch schon etwas fortgeschrittenen Alters. Wobei ich sagen muss, dass ich bin das so hinhergerissen zwischen ey, das ist offensichtlich totaler Quatsch, was die machen. Und auf der anderen Seite, naja, der Typ hat irgendwie ganz alleine das größte Medienimperium der Welt aufgebaut. Er kann jetzt nicht total bescheuert sein.
Das hat ja auch niemand abgesprochen, aber weißt du, es sind schon Imperien gekommen und gegangen, so viele in der Geschichte der Menschheit, von daher sehe ich da jetzt auch nicht das Problem.
Da sagt gerade eins Tschüss. Das ist schon unglaublich.
Ich meine, ich weiß nicht, was alles zum Murdoch-Konzern gehört, aber da ich keinen Fernseher habe und da ich nicht in Amerika lebe oder Australien oder so, habe ich, glaube ich, mit Murdoch-Medien nicht so viel zu tun. PTV habe ich auch nicht, also wenn ich jetzt deutsches PTV hätte, Sky oder so, habe ich alles nicht, deswegen ist mir das auch so ziemlich Banane. Oder gehört dem irgendeine große Zeitung in Deutschland?
Das weiß ich noch nicht mal. Aber für die Leute aus Deutschland ist ja vielleicht auch interessanter hier Springer.
Ja,
weil genau. Die sagen natürlich hier, ja, genau, was Murdoch hier sagt, ist genau richtig, das machen wir einfach mal nach und weiß nicht, denken nicht drüber nach oder keine Ahnung und machen jetzt dasselbe. Also sie beginnen jetzt auch ihre Inhalte, also zu Springer gehören ja so fantastische Qualitätsmedien wie Bild.de. Ne? Das machen die jetzt nach und nach dann alles zu.
Stört mich auch nicht wirklich.
Genau. Na, ja, vielleicht haben wir bald eine bessere Welt. Ohne Bild-Zeitung.
Genau. Nee, nicht Zeitung. Zeitung ist es nicht.
Bild. Stimmt, Bild.de.
Bitte nur.
Ja.
In der Zeitung muss Wahrheit drinstehen und so.
Weil es ist auf Sachen. Papier, meinst du?
Nee, nein. Du hast Bild-Zeitung gesagt. Es ist keine Zeitung. Es ist ein Boulevardblatt. Das ist ein grober Unterschied. In einer Zeitung müssten gut recherchierte, wahre Dinge drinstehen.
Aber das also auch, ist auch die Journalisten. Auch nicht mehr. Das ist doch auch woanders auch nicht mehr so.
Da wird ja, aber zu einem
Agentur News-Ticker irgendwie ja, abgedruckt.
Aber, ja, es geht da auch, glaube ich, um den Prozentgehalt. Also klar steht nicht in jeder Zeitung 100% immer das Richtige, aber schon zu einem größeren Prozentteil als in diesem Boulevardblatt.
Hundertprozentige Zustimmung.
Ja, bist du.
Ja. Auf jeden Fall machen die jetzt irgendwie, das sind die auf demselben Trip und sagen, ja, man kann jetzt nach und nach, also diese fantastische Internetseite nach und nach nicht mehr ansurfen und muss jetzt nach und nach dafür bezahlen, um diesen Qualitätscontent abrufen zu können. Beginnen tun sie jetzt mit dem iPhone, weil das da wohl sehr einfach umsetzbar ist. Also sprich, wenn du im iPhone-Browser auf die Seite gehst, kommt ist nicht. Kauf mal hier unsere super iPhone-Applikation für, weiß ich nicht, und dann kannst du wieder auf der Seite rumsurfen. Was aber natürlich jetzt, das ist nur der erste Schritt, also die werden nach und nach immer mehr Zugänge zu den Informationen blockieren und sagen, erstmal hier Münze einwerfen und dann kannst du die super Webseite abrufen und die aktuelle Nicht-News lesen. Und das ist schon, ja, weiß ich nicht. Positiver Aspekt ist, es ist mutig, aber es ist, glaube ich, auch dumm.
Tja, ich meine, auf der einen Seite bin ich voll dabei, auf der anderen Seite überlege ich mir gerade, was würde ich machen, wenn ich so ein Medienunternehmen leiten würde und versuchen würde, Geld zu machen. Ja, vielleicht würde ich genauso was machen. Ja, tja. Ich meine, die müssen ja ihre, in Anführungsstrichen, Journalisten teilweise auch irgendwie bezahlen. Schwierig. Ich glaube auch nicht, dass das der richtige Weg ist, aber ich weiß auch nicht, was man anstatt dessen tun sollte, um sich vor dem Niedergang zu schützen.
Naja, wie wäre es mit interessanten Informationen? Also ich meine, es ist ja nicht so,
zur Verfügung
stellen. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie, also schwierig.
Ja.
Ich kann es nachvollziehen, dass man für Informationen auch bezahlt, also zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie ein schönes, keine Ahnung, das Linux-Magazin oder irgendwelche Zeitschriften oder Zeitungen, die jetzt wertvolle Informationen enthalten. Linux-Magazin war jetzt nur ein Beispiel, das kann jetzt auch, keine Ahnung, die Zeit oder irgendein anderer Journalismus, der jetzt hochwertigen Content bietet. Da bin ich ja absolut nachvollziehbar, Geld dafür zu bezahlen. Das ist ja auch sinnvoll und das mache ich auch regelmäßig und das ist ja auch toll. Aber wenn ich in so einem Bereich unterwegs bin, ich versuche das mal jetzt total ungefärbt zu formulieren alles, wo jetzt der Content vielleicht nicht ganz so hochwertig ist, also sprich jetzt irgendwie Klatsch und Tratsch, was ich im Internet sowieso überall finde. Also ich meine, da gibt es ja auch Blogs, da gibt es ja auch unzählige andere Publikationen und da gibt es ja auch Twitter und internationale Seiten und was weiß ich was alles. Und dazu sagen, okay, wir sind jetzt die Einzigen, die es jetzt kostenpflichtig machen, das ganze restliche Internet läuft wie bisher auch, aber wir sind jetzt kostenpflichtig, dann wird es einfach fatal scheitern. Also wenn Leute einfach woanders hingehen. Meinst du nicht? Also Bild.de ist jetzt wirklich...
Ich war noch nie dort, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Also ja. Ich wüsste nicht, wie die Seite aussieht oder was man darauf findet. Brauche ich auch nicht.
Nee.
Deswegen ist es für mich
keiner.
Ist es für mich jetzt auch nicht irgendwie schlimm, dass es weg ist. War auch nur mal so eine Sache in den Raum, wo ich wüsste halt auch nicht, was ich da tun würde. Klar, man muss halt große Reichweite und das ist wahrscheinlich bei so einem Boulevardmedien irgendwie wichtig. Ich weiß halt nicht, ob die Werbung da reicht. Also ich würde wahrscheinlich auf die Seite auch schon nicht gehen, weil mir da zu viel Werbung in die Seite, in die Dings springt, ins Auge. Und ich bin auch gerne bereit, lieber mal ein bisschen was zu bezahlen für guten Content, aber halt nicht für Bild. Aber es kann ja durchaus sein, dass es irgendwie anderen Leuten anders geht und die sind total happy, dass sie jetzt ohne Werbung auf Bild.de rumsurfen könnten. Hm. Wer weiß. Und ich meine, die Sperren zu umgehen ist wahrscheinlich für jeden, der es braucht, auch jetzt mal einfach.
Hm.
Die werden wahrscheinlich nur gucken. Ist das ein iPhone-Browser? Ja, du darfst nicht. Nein, du darfst.
Hm.
Juhu.
Das ist ein bisschen ähnlich wie solche Bestrebungen, die es im Fernsehbereich ja auch gibt jetzt, wo eben die Privatsender haben sich jetzt ja mit den ganzen HDTV-Aussendungen jetzt immer sehr zurückgehalten. Da gab es immer wieder so einen Versuch und dann wurde das wieder eingestellt. Und jetzt, die neueste Strategie ist jetzt ja seit einigen Wochen, dass man sagt, ja, wir machen jetzt demnächst alles hier HDTV, aber gegen Gebühr. Also der, wo jetzt das normale, schlechte...
Kann ich mal laut lachen?
Das schlechte Fernsehprogramm, wie bisher auch, ist jetzt auch bisher ja, umsonst, in Anführungszeichen, wenn man Kabel und Satelliten und sowas jetzt irgendwie nicht rechnet. Und dann werbefinanziert und schlechter Content. Und zukünftig hat man eben weiterhin die Werbung hochauflösen, das heißt, ich sehe auch noch besonders deutlich den Quatsch. Hab trotzdem noch meine Kabelgebühr oder meine Satelliten oder was weiß ich, was ich eben da alles an Equipment brauche, die Kosten, die es so gibt und zusätzlich aber auch noch die Gebühr an, keine Ahnung, RTL und ProSieben.
Ja,
wird das heißt, nix. Da kann ich dann irgendwie die Quatsch-Talkshows und die, was weiß ich, kann ich dann in Hochauflösen dann sehen.
Gut. Also Geschäftsmodell kann ich den Leuten gleich sagen, totaler Schwachsinn, genau. Können sie auch gleich sein lassen. Das Geld können sie sich sparen, dann sollten sie lieber richtige, ich meine, die versuchen es ja auch alle. Mir hat jetzt jemand auch gestern gesagt, er kann Stromberg irgendwie von der ProSieben-Seite runterladen, war mir auch überhaupt gar nicht so bewusst. Ich meine, wenn man irgendwie kein Fernsehen guckt, weiß man sowas auch nicht, glaube ich. Hm. Und ich glaube, RTL und so, die haben auch so ein Portal, wo man irgendwie Fernsehsendungen irgendwann runterladen kann oder so. Das ist schon eher. Ja, streamt euer ganzes Zeug, meinetwegen verlangt dafür ein paar Cent und das würde funktionieren oder vielleicht funktionieren.
Mhm. Aber dann bitte erstens ohne Werbung.
Ja.
Und zweitens vielleicht mal amerikanische Originaltonspur.
Ja.
Das wäre doch was.
Fände ich auch gut, ja.
Ja.
Beides. Also das ist ja auch so die Sache, ich wäre gerne bereit, so mal irgendwie nicht die 10 Minuten zur DVD-Ausleihstation, wie heißt das, Videothek heißen die Dinger, zu gehen und mir was auszuleihen dort und das dann halt zu gucken, wenn es auch mal einen vernünftigen Streaming-Dienst, sowas wie heißt diese Kooperation von 1&1 und und ProSieben und Co. Maxdome. Da gibt es ja auch ziemlich viel. Und jetzt auch für den Mac. Und übrigens noch nicht für Linux, aber hey, zumindest läuft es auch mal auf dem Mac. Und nicht nur im Internet Explorer, sondern auch mit dem Firefox. Ja, yeah. Dafür haben sie auch irgendwie nur 10 Jahre gebraucht. Jedenfalls, wenn es da auch mal Sachen in Originalton geben würde, dann würde ich auch das verwenden, wenn der Film jetzt irgendwie nicht genauso viel kostet wie in der Videothek. Ja, also das... Für so 3 Euro Film ausleihen in 2-Kanal-Ton. Ich weiß nicht, warum das so schwierig ist. Ich weiß es nicht. kann es mir nicht vorstellen, weil auf DVD geht es ja auch. Aber die kriegen es irgendwie nicht hin.
Nee, die kriegen es echt nicht hin. Das ist wie vor 10 Jahren, als irgendwie das Musik-MP3-Tauschen bis Internet losging. Das hat man ja nicht nur deswegen gemacht, weil es umsonst war, sondern man hat es auch deswegen aus Komfortgründen gemacht. Also man konnte ja damals noch keine Musik online kaufen. Also es hat dann eigentlich in der Regel dann in den Plattenladen laufen, CD kaufen oder sich senden lassen, was mehrere Tage dauert, dann rippen am Rechner und dann erst kann ich es auf einen MP3-Player spielen und mitnehmen oder am Rechner hören.
Ja.
Also war ja gar nicht möglich. Das heißt, es war ja nicht nur, um jetzt irgendwie ein paar Euro zu sparen, sondern es war auch noch eine reine Komfortsache. Und das hat ja überhaupt erstmal zu dieser ganzen Kultur geführt. Und das Interessante ist, dass die Filmindustrie und die Fernsehindustrie jetzt genau den Fehler wieder macht. Also ich kenne echt einige Leute, die sich Fernsehserien aus dem Internet runterladen, weil sie die Originalversion hören wollen.
Ja.
Weil es einfach die deutsche Synchronisierung ganz oft ganz furchtbar ist. Und es tatsächlich in Deutschland auch einige Leute gibt, die Englisch können. Und,
soll vorkommen,
genau, vielleicht auch sogar einige davon.
Lernen Sie es in der Schule vielleicht?
Vielleicht sogar, ja. Eventuell ist es sogar ein Pflichtfach, kann ja sein. Ne?
Ja.
Und das
sollte man abschaffen.
Genau. Um die Raubkopiere zu bekämpfen.
Ja, ja. Finde ich eine sehr gute Idee. Wir lernen jetzt alle Chinesisch oder so.
Genau.
Ist sowieso der aufstrebende Markt und wir sollten uns jetzt mal endlich anders orientieren.
Ja.
Und dann würden die Leute auch nicht diese blöden sehen.
Auf jeden Fall wirst du dann, um es kurz fertig zu machen,
sorry.
Dann können wir gerne auf die Chinesen eingehen. Nein, also man kann das ja nicht kaufen. Also es ist ja nicht so, dass jetzt die Leute sich die Serien aus ihrem Pirate Bay Tracker, um jetzt die Kurve wieder zu bekommen, runterladen, weil sie kein Geld dafür ausgeben wollen oder keine Werbung sehen wollen oder sowas oder jetzt irgendwie die Fernsehsender hassen und sie jetzt irgendwie um ihr Geld bringen wollen. Sondern es geht ja nicht. Es ist ja nicht verfügbar in Deutschland. Es gibt es nicht. Das heißt, es ist die einzige Möglichkeit. Und vielleicht wäre es mal nicht schlecht, den alten Grundsatz zu befolgen und vielleicht mal sich an den Kunden zu orientieren, mal zu überlegen, jetzt haben wir hier einige Millionen Leute in Deutschland, was wollen die denn so? Und wenn wir das anbieten, was die wollen, vielleicht wäre das ja ein funktionsfähiges Geschäftsmodell.
So funktioniert
das. Funktioniert es nicht. Nein, wir müssen schon die Leute dazu zwingen, damit sie dann,
ja.
Wir müssen ihnen sagen, was sie wollen. Und sie wollen nicht auf Englisch gucken und sie wollen auch nicht on demand und sie wollen auch auf gar keinen Fall den Content unterwegs schauen oder auf ihrem iPod oder Handy in der S-Bahn sich anschauen. Nee, das wollen die auf gar keinen Fall. Die wollen auf jeden Fall abends alles im Fernsehen schauen mit Werbung und die wollen auch Gebühren bezahlen dafür.
Ja, vor allem die jungen Leute.
Genau.
Die wollen das ganz doll.
Ja.
Weil die verstehen auch nicht, wenn man das Internet verwendet und so.
Nee.
Aber das glaube ich, da gibt es tatsächlich viele Leute in solchen Etagen, die das einfach nicht verstehen. Apropos, wir wollen ja auch unbedingt irgendwie neue Leistungsschutzrechte, neues Urheberrecht und so. Das wollen wir auch alle unbedingt. Und deswegen macht sich da unsere Kanzlerin und die FDP und so auch ganz stark dafür. Das wollen wir auch unbedingt.
Ja, und natürlich auch die entsprechende Lobby, die macht sich da auch ganz stark dafür.
Ja, ja, aber die Lobby vertreten ja so diese Konzerne und so.
Genau.
Aber die Leute, die im Bundestag sitzen, repräsentieren ja das Volk. Aber
ja.
Das haben die, glaube ich, auch nicht ganz verstanden.
Nee.
Gut, um jetzt diese deprimierenden Themen abzuschließen, würde ich sagen, wir machen mal langsam Schluss, oder?
Definitiv. Weil
wir sind schon wieder bei fast 2 Stunden, dabei habe ich gedacht, wir sind heute mal nach einer fertig.
Aber die gute Nachricht, Ingo, ist, die Agenda ist ja wirklich fast abgearbeitet.
Ja, ich habe ein paar Sachen durchgestrichen, obwohl wir sie nicht besprochen haben, weil die dann doch wieder in die nächste Sendung reinrutschen müssen. Also wir wollten immer noch Spaß mit EVDEF haben. Das muss aber Sven machen, wenn er mal wieder da ist. Und Sven hat sich den auch letzte Woche angesprochenen Tilling VM Manager Awesome angeguckt. Den hat er sich halt angeguckt, ich habe ihn mir nicht angeguckt, deswegen müssen wir das auch verschieben. Pi-Star with Apple interessiert mich jetzt nicht so doll, deswegen haben wir das einfach mal gelassen. Sven, du willst noch kurz was dazu sagen?
Nee.
Gut. Und dann haben wir hier noch zu stehen, dass Myth TV 022 rausgekommen ist, das Xbox Medien Center, das heißt glaube ich nicht mehr Xbox Medien Center, das heißt nur noch XBMC, ist in der Version 9.11 Alpha 2 erschienen. Kann ich leider auch nicht so viel sagen, ich benutze es leider nicht, aber auch toll. Und den Rest haben wir tatsächlich abgearbeitet.
Ja. Fantastisch.
Fantastisch. Und ich kann jetzt auch nicht mehr reden. Und
wir sollen noch über das Ändern 100 sprechen. Aber haben wir, da sprechen wir dann jede Woche darüber?
Ja, wir sprechen jede Woche darüber. Und ich kann jetzt sagen, es ist noch nicht draußen. Wenn ich eins habe, dann reden wir hier drüber. Sage ich gerne nochmal. Also wir kriegen eins und wenn es endlich da ist, dann können wir hier auch mehr drüber erzählen. Ansonsten hört euch einfach den letzten, vorletzten, vorvorletzten, vorvorvorletzten Podcast an. Ich glaube, in jeder der Sachen haben wir irgendwas zum N900 gesagt.
Und der Chat ist ungeduldig.
Ja, und eine neue Information kommt tatsächlich aus dem Chat. Es soll es in Österreich schon geben. Das ist schade, in Deutschland gibt es es noch nicht. Ich gucke echt jeden Tag auf diese blöde Nokia-Seite und will unbedingt eins haben, aber ja, gut. Ich glaube, die Leute im Chat wollen tatsächlich nur, dass wir über die 2 Stunden kommen. Das ist, glaube ich, ihre einzige Motivation, dass sie jetzt hier noch Themen aufwerfen. Ja, jetzt kommen wir auch gleich hier links. Ah ja, der Link zum ORF, die das N900 schon haben. Ah,
okay.
Das finde ich jetzt aber auch gemein.
Wie ich neulich in einem anderen Podcast gehört habe, ist der Chat ist ja eine Schwarmintelligenz und hat immer recht.
Warum machen wir dann eigentlich einen Podcast? Warum macht die nicht der Chat?
Keine Ahnung.
Das wäre vielleicht viel besser und die würden. Aha. Was ich mir vorhin aufgeschrieben habe und dich vergessen habe zu fragen, wir waren ja bei Amarok 221.
Ja.
Wie sieht es denn da eigentlich mit dem iPhone aus? Synchronisation und so.
Ich glaube schlecht.
Du glaubst schlecht.
Ja, ich habe das nie probiert irgendwie.
Aber ganz früher habe ich es mal hinbekommen und da hat es auch prima funktioniert.
Mit iPhone oder mit iPod?
Mit dem iPod und ich weiß auch, dass es mit dem iPhone ging. Also zumindest mit dem alten 2G und dann haben es auch Leute hingehackt mit dem 3G, aber ich habe auch leider nicht so richtig testen können. Mhm. Schade. Hätte ja sein können, dass du das jetzt weißt, weil ich muss mich damit mal beschäftigen. Mir hat auch jemand gesagt, dass es mit seinem iPod Touch hingekriegt hat. Und das ist hier so ähnlich. Von daher weiß ich, dass es geht, aber es ist immer so ein Thema. Ich habe es noch nicht geschafft, mich das mal wieder richtig anzugucken. Und wenn du jetzt sagst, die Podcast-Unterstützung ist so wesentlich verbessert worden, wäre es eigentlich doch mal wieder ein Grund, sich das anzuschauen.
Also was wohl geht ohne größere Probleme, ist das Runterladen von, keine Ahnung, MP3s zum Beispiel, die auf dem iPod oder auf dem iPhone drauf sind. Ja. Aber das Draufladen,
das ist das Problem.
Gibt es dann so fiese Checksummen, die, keine Ahnung.
Müssen stimmen, weil sonst ist das komplette iPhone leer. Das hatte ich schon.
Ja. Okay.
Das hatte ich schon. Und dann habe ich dann entnervt aufgegeben und dann hat mir aber doch jemand erzählt, jetzt geht's wieder und das ist halt immer so ein bisschen hin und her. Mhm. Apple ist evil, wollen wir jetzt auch nochmal festhalten.
Ja.
Macht euer Ding endlich auf und macht auch das Betriebssystem auf, lasst PyStar zu und sowieso und überhaupt. Und schmeißt dieses blöde iTunes weg und schreibt den ganzen Käse nochmal von vorne.
Genau.
Und diesmal richtig.
Was ist denn PyStar?
Wie ist die Firma, die du da gerade aufgeschrieben hast, die da verloren hat?
So. Wie heißt die? Nee, ich meinte nur, weil du ja gar nicht drüber sprechen wolltest.
Ach so. Habe ich was gesagt? Hast du was gehört?
Nö, nee, nichts gehört.
Gut.
War was?
war was? Dann machen wir jetzt einfach Schluss, oder?
Ja, genau.
Weil ich glaube, wir haben die 2 Stunden geknackt. Noch 3 Minuten?
Noch 3 Minuten?
Nee, komm, Leute, wir quatschen jetzt nicht noch 3 Minuten.
Ja, aber dann müssen uns das Chat jetzt noch ein Thema sagen.
Ja.
Weil wir sind durch.
Gut, ich meine, die haben einen Lag. Ich weiß nicht, was für einen Lag die haben. Vielleicht so 10 Sekunden. Ich meine, wir können ja nochmal kurz runterzählen und wenn da nichts mehr kommt, dann hören wir einfach auf, oder? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja, pardon.
Ingold, keine Lust.
Ach nee, also haben wir nicht 33 oder sowas angefangen? Und guck mal, vielleicht klatsche ich ja noch den Anfang und das Ende da hinten. Das sind bestimmt auch noch mal eine Minute, mindestens.
Also eigentlich müsste jetzt wirklich langsam was kommen.
Was müsste jetzt kommen?
Ja, hier im Chat,
ja, die wissen nix. Guck mal einer in die Wave. Ja, und?
Ja, und?
Schön. Was sollen wir jetzt mit Ogg-Dateien anfangen?
Nein, das ist kein
Thema. Achso, wir haben 33 angefangen. Guck, und es ist doch 33.
Ah.
Ha, siehste.
Tja.
Also, dann waren es garantiert 2 Stunden. Also für alle, die jetzt wieder mal einen Podcast über 2 Stunden haben, ich verstehe es auch nicht. Ich finde so ein Podcast, ja, 2 Stunden ist so gerade die Grenze. Hm. Also wenn ein Podcast viel über 2 Stunden geht, dann, also wenn ich manchmal so Tims Podcasts anhöre, da denke ich echt immer, oh, so 2 reichen eigentlich. Es müssen nicht 3 oder 4 Stunden sein.
Nee.
Das kann kein Schwein hören. Aber wir können ja morgen, wenn wir tatsächlich mit dem Auto fahren, einige Podcasts hören.
Das stimmt. Weil Inge und ich fahren nämlich eventuell morgen zusammen nach Berlin.
Und ich habe so ein tolles Autoradio, was mit dem iPhone da ranstecken und abspielen und so kann.
Cool.
Und dann kann man das richtig über die Boxen hören. Und das ist so, wenn ich nicht gerade irgendwie Zug fahre oder so, da höre ich auch mal viele Podcasts, aber deswegen habe ich so ein Ding und ja. Und
ich habe das auch, ich habe da auch so ein Dock mir da irgendwie extra reingebaut, wo ich dann irgendwie so ein iPod oder so ein iPhone reinstecken kann.
Okay.
Das Problem, das ist bei mir in einem Smart. Und im Smart möchte ich jetzt echt nicht nach Berlin fahren.
Wenn es anders geht, nicht, ne?
Nee. Kein Spaß.
Ja, und bei mir kann man so ein USB-Kabel reinstecken, so ein ganz normales, wie du halt auch an den Rechner ansteckst und dann kann man darüber die Podcasts hören.
Cool.
Von daher. Ja. Haben wir da morgen
Zeit. Deswegen höre ich auch inzwischen auch gar kein Radio mehr, nachdem ich ja schon lange auch kein Fernsehen schaue.
Ja, geht mir ähnlich.
Ist irgendwie, weiß nicht.
Kann ich durchaus nachvollziehen. Also es ist echt, obwohl, also ich höre noch öffentlich-rechtliches Radio, aber halt nur noch als Podcast. So HR2 der Tag und sowas.
Mhm.
Und WDR5 ein paar Sachen und so, aber halt nicht als Radio. Und das ist auch der einzige Grund, warum ich GZ bezahle. Ansonsten würde ich es wahrscheinlich auch lassen. Aber gut.
Nee. Auf 50 Minuten bist du 2 Stunden Grenze. Ihr seid doch verrückt.
Ihr wollt uns doch verarschen, oder? Komm, wir machen jetzt
Schluss. Okay, wir machen das mit Pizza, okay?
Was, wir machen das mit Pizza?
Schluss? Ja, wenn die Hörer uns Pizza senden.
Machen wir auch mal 3 Stunden.
Machen wir 3 Stunden. Ansonsten geht es nicht, rein körperlich.
Und hey, wir haben es diesmal sogar noch schwerer gehabt, weil wir keine Musik hatten.
Genau, und nur zu zweit.
Ja, genau. Nur 3? Was? Ja, wenn jeder eine Pizza kriegt, machen wir auch länger. Okay, reicht jetzt. Also es ist nichts weiter und wie gesagt, nächste Woche, denke ich mal, sind wir dann wieder zur richtigen, gleiche Stelle, gleiche Welle. Nicht, aber richtige Welle, gleiche Stelle. Nein, naja.
Gleiche IP.
Genau, gleiche Streaming-Rechner. Und ja, dann würde ich sagen, ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit, bleibt uns wohlgesonnen und bis nächste Woche. Dann, wie gesagt, Donnerstag 18, bis uns der Chat freigibt. Oder so.
Genau.
Ciao.
Tschüss.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben von JIT Creatives 2009 unter Creative Commons by Non-Commercial Sharealike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos unter radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee, die Linux.